ARD Sounds.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe es besonders, wenn wir mit unseren Gästen ein bisschen hinter die Kulissen schauen können. So wie mit einem Bundesliga-Schiedsrichter in dieser Folge.
Talk mit Thies.
Ich muss manchmal wirklich überlegen, wie ein Spiel ausging, weil ich manchmal gar nicht weiß, wo ich aufwache in der Nacht, weil ich jedes Wochenende in einem anderen Hotelzimmer bin. Also beim Fußball, ne? Also nicht falsch verstehen. Also wenn ich jetzt morgens aufstehe und gehe joggen oder gehe trainieren, dann habe ich einen Puls von 50 bis 60, dann stelle ich mich hin, dann ist er vielleicht mal bei 80. Stehst du im Spielertunnel, hast du schon 120. Wir sind alle so ein bisschen hypochondrisch unterwegs als Schiedsrichter. Das muss man schon sagen, dass man gerade, wenn man öfter verletzt war, das ist schon schwierig, da wiederzukommen. Jedes Wochenende eine komplette Persönlichkeitsanalyse. Jedes Wochenende werde ich komplett auseinandergenommen. Es beurteilen mich alle.
Harry, what's going on? You need a doctor? Yes? Leon, brauchst du das oder geht ohne? Zeig mal die Murmel, ob da was blutet. Sauber, komm, nix.
Patrick Ittrich ist einer der beliebtesten Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga und beendet 2026 seine Karriere. Beliebt bei Fans, bei Spielern, bei KollegInnen. Er ist einer, der seine Entscheidungen immer transparent gemacht hat, der Humor gezeigt hat und der weiß, wie Kommunikation geht. Er sagt zu Leon Goretzka: Leon, lass das. Das ist Kacke.
Hey, hey, no, nein. Leo, das ist Kacke. Wenn der da keinen Bock drauf hat, haben wir Theater, weißt du doch. Guck mal, die vertragen sich, die beiden. Die ihn aufzuheben. Ja, komm, hör auf.
Verletzungen haben ihm immer wieder zugesetzt, aber er hat sich stets zurückgekämpft, um diese Karriere dann doch noch würdig beenden zu können. Dieser Zeitpunkt, jetzt, wo er wieder fit ist dann 2026 gekommen. Mich faszinieren ja Fußballschiedsrichter ungemein. Gerade die Dokus im Fernsehen, bei denen sich Schiedsrichter begleiten haben lassen, haben gezeigt, was für ein unglaublich anspruchsvoller Job das ist. Welche körperlichen Herausforderungen es erst einmal gibt, aber auch unter welchem psychischen Druck die Schiedsrichter stehen. Das ist ein ganz krasser Job. Und dann dieser Druck, dem du standhalten musst. Wenn nicht nur 11 Spieler plus auf dich losgehen wollen, sondern möglicherweise auch 70.000 im Stadion. In einem Podcast vor 6 Jahren haben wir schon einmal über besondere Momente in seiner Schiedsrichterkarriere gesprochen. Damals zum Beispiel im November 2011, Köln gegen Mainz war das Spiel. Da war er als Assistent von Baba Grafati für das Spiel vorgesehen. Er fand seinen Kollegen Grafati nach einem Suizidversuch im Hotelzimmer und hat ihm mit erster Hilfe das Leben gerettet damals. Auch über sein Doppelleben haben wir damals gesprochen. Er ist ja bei der Hamburger Polizei angestellt und war lange für die Abteilung Verkehrssicherheit zuständig, zum Beispiel auch als Puppenspieler. In dieser Folge geht es unter anderem um den Kampf gegen Verletzungen und wie es ist, wenn man in seinem ganzen Leben so gut wie kein Wochenende hatte. Wie ist das für die Familie? In einer Runde entweder oder muss er außerdem spontan Entscheidungen treffen. Diesmal abseits des Platzes. Und immer wieder spannend, wie die Schiedsrichter mit den Spielern sprechen. Ich finde, überraschend flapsig. Und wir haben auch etwas Besonderes in diesem Podcast. Zwischendurch werden wir immer wieder mal die Originalkommunikation unter den Schiedsrichtern vom Platz hören. Patrick hat uns da einige Töne zur Verfügung gestellt von seinem vorletzten Bundesligaspiel an einem Freitagabend, Dortmund gegen Frankfurt. Das Spiel fand nach unserem Gespräch statt und da hören wir dann die Stimmen von Patrick selber, aber eben auch die seine Assistenten an der Seitenlinie im Stadion und aber auch die Stimme vom Videoassistenten in Köln. Diese Töne stammen aus dem Lerntool, diesem Überprüfungstool nach dem Spiel. Da sind alle Stimmen freigeschaltet. Während des Spiels hört er den Videoassistenten nur, wenn der sich per Knopfdruck aus Köln meldet. Aus dem VAC, dem Video Assist Center, da sitzt er nämlich, der VAR, der Video Assistant Referee. Ansonsten hört er während des Spiels wirklich nur seine beiden Assistenten und auch der vierte Offizielle muss einen Knopf drücken. Das hier ist zum Beispiel eine Szene, als ein Frankfurter Spieler einen falschen Einwurf macht.
Boah, der war grottenfalsch. Der springt komplett ab. Wechsel.
Super.
Ja, Wechsel. Da stand einer davor. Ich hab das schon geahnt.
Ja. So, die Nummer 9 kommt für die Nummer 20. Das haben wir hier.
Was soll ein Training nochmal machen, Nico, ne?
Frankfurt ist damit durch.
Alles gut, ist frei.
Und der Nico, der auch mehrfach auftaucht, das ist Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn Patrick uns mal mit auf den Platz nimmt.
Ein Podcast von SWR 3.
Moin Moin.
Moin Moin. Obwohl, das Gesabbel, ne? Das heißt nur Moin eigentlich, ne?
Ich weiß. Aber ich war heute in Plauderlaune, ja. Weißt du?
Hab ich noch gar nicht gemerkt.
Heute Morgen. Leon, lass das. Das ist Kacke.
Ja.
Was war das noch für eine Situation?
Naja, also so, es war beim Spiel Köln gegen Bayern schon ein brisantes Spiel, weil auch Köln 1-0 geführt hat und für mich ist es immer wichtig, einen Zugang zu den Spielern zu erhalten. Also eine Spielleitung ist für mich immer, und deswegen sage ich mal, Schiedsrichter, bist du Spielleiter und musst einen Bezug zu den Spielern irgendwie versuchen herzustellen. Es geht nicht immer um die Einzelentscheidung, die richtig oder falsch ist, sondern ich muss versuchen, das Spiel zu leiten, dadurch muss ich die Charaktere auf dem Platz erkennen und muss mit denen umgehen können. Und je nachdem, wie sich es manchmal auch im Affekt abbildet, versucht man die passenden Worte zu finden. Manchmal sind sie in der Tat auch einfach spontan, aber ich überlege mir auch schon manchmal was, wie ich mit wem spreche, weil ich ja weiß, wer vor mir steht. Und das war eine Situation, in der er einen Schlag bekommen hat und dann lag er auf dem Boden und dann wollte er selber nochmal schlichten zwischen zwei anderen und dann haben die sich aber schon vertragen und dann braucht kein Dritter noch dazukommen und da habe ich das versucht dann auf die Art und Weise zu lösen mit einem lockeren, flapsigen Spruch. Hat ganz gut funktioniert.
Leo, das ist Kacke. Oh, ich lieb, was ist denn Goretzka für ein Typ eigentlich? Den ich bin gar nicht sehr vertraut mit dem, ja. Aber der wirkt eigentlich besonnen und ruhig.
Ja,
von der Natur her.
Ja, definitiv. Ich muss sagen, hat sich über Jahre geändert. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein, wie du welche Spieler hier beurteilst. Gerade natürlich, weil wir das Thema hatten, ich bin unparteiischer. Aber natürlich kann man ja Spieler auch vielleicht von draußen ein bisschen einschätzen, wenn man im Stadion ist, wenn man sie reden hört, wenn man sie im Fernsehen sieht. Und zu Leon Goretzka kann ich sagen, dass er, sag ich mal, vor 3, 4, 5 Jahren noch etwas redet. Seliger war. Also da gab es noch ein bisschen mehr Input von ihm, um es mal so auszudrücken. Das hat sich in der Tat sehr geändert, aber es ist trotzdem ein sehr sympathischer Spieler gewesen, muss man sagen, und natürlich auch ein sehr guter Fußballer. Nichtsdestotrotz gab es auch schon Momente, dass auch er dir das Leben als Schiedsrichter schwer machen konnte. Und insofern war mir das auch immer im Hinterkopf, weil das kann ja auch mal wieder raussprudeln während so eines Spiels. Also musst du darauf immer gefasst sein als Schiedsrichter.
Ja, dann wolltest du gar nichts erst aufkommen lassen.
Leon. Hab ich nicht.
Das, nee, und die gehorchen dann auch. Das finde ich auch immer sehr schön von außen zu sehen, dass ihr immer, also wenn es gut läuft, wirklich genau den Ton trefft, der in dieser Situation vonnöten ist. Es funktioniert. Und wirklich, die bösen Jungs werden plötzlich ganz klein. Ich meine, klar, diese Karten, die haben eine Autorität.
Ja, das stimmt schon.
Logisch.
Ja.
Aber es sind eben nicht nur die Karten. Mhm. Es soll ja vorher funktionieren.
Ja.
Ne? Also, nehmen wir mal an, letzter Spieltag. Also, letzter Bundesligaspieltag.
Ja.
Oder nimm mal einen der letzten Bundesligaspieltage, wo du gepfiffen hast.
Ja.
Welche Vorbereitung war da ganz besonders individuell? Wo war eine Situation in letzter Zeit, die es zu berücksichtigen gilt für das kommende Spiel? Wo hat sich jemand auch vielleicht hervorgetan durch Äußerungen, durch Handlungen, wo man mal genauer achten muss?
Ja, es man ist ja gar nicht unweit, dass ich das Spiel Bayern gegen Union Berlin gepfiffen habe.
Und war 4-0 da, war das, glaube ich, ne?
Ich glaube sogar 8-1 oder 8-0 ging es aus. Das
ohne
war relativ, glaube ich, relativ groß.
Ist.
Ich muss manchmal wirklich überlegen, wie ein Spiel ausging, weil ich manchmal gar nicht weiß, wo ich aufwache in der Nacht, weil ich jedes Wochenende in einem anderen Hotelzimmer bin. Also beim Fußball, ne? Also nicht falsch verstehen. Also deswegen muss ich wirklich manchmal nachdenken, wie ging das Spiel aus, wo war ich überhaupt, wo bin ich aufgewacht. Deswegen verzeiht mir das, wenn ich das nicht das richtige Ergebnis nenne. Aber ich weiß zumindest um die Situation, dass das Spiel vorher, die Bayern geführt haben, oder das Bayern gespielt hat, dass es da Diskussionen um gewisse Entscheidungen gab und dann Äußerungen gab, glaube ich, auch von Uli Hoeneß und auch von den Bayern in Bezug auf die Schiedsrichterleistung. Ich glaube, da ging es um Christian Dingert und dass dann sich Horst Held gemeldet hat von Union Berlin und gesagt hat, ja, jetzt ist der Schiedsrichter aber unter Druck beim nächsten Spiel, weil die Bayern haben ja jetzt was gesagt. Ja. Und ganz ehrlich, das ist mir völlig Wumpe. So, aber man weiß drum. Also ich sage mal, das ist für mich so ein ganz wichtiger Grundsatz, den ich auch immer jungen Schiedsrichtern damit gebe. Geh nie bevorurteilt, aber immer vorbereitet in eine Partie. Das ist das A und O, weil wir als Unparteiische nie jemanden stigmatisieren. aufgrund seiner Person oder aufgrund Dinge, die im Vorfeld geschehen sind, aber wir müssen darauf vorbereitet sein, dass was passiert. Also deswegen ist das immer so eine Sache, die man schon im Hinterkopf behalten sollte. Also das jetzt als konkretes Beispiel auf dieses Spiel bezogen, und grundsätzlich gibt es natürlich immer, gerade wenn Äußerungen im Vorwege fallen und das Spiel extra aufgeheizt ist, der Fokus auf vielleicht sogar die Schiedsrichter gelegt wird, weg von der eigenen Mannschaft, da muss man schon, das muss man schon wissen und dann auch in das Spiel gehen, wobei ich deswegen meine Spielleitung nicht grundsätzlich umstellen würde. Also weil ich der bin, der ich bin.
Uli Hoeneß haut ja gerne mal einen raus, ohne Rücksicht auf Verluste. Mhm. Du würdest aber einem Uli Hoeneß jetzt, wenn du dann im Stadion bist, in der Arena in München, eigentlich auch gar nicht über den Weg laufen, oder? Oder läuft er in den Katakomben auch vorbei?
Nein, überhaupt nicht. Uli Hoeneß ist ja...
Der ist oben bei den Schnittchen auf seinem Sessel.
Ja, wo er ist, das möchte ich gar nicht beurteilen. Am Ende ist es so, dass man häufig auch nach dem Spiel, wenn sich die Möglichkeit bietet, noch irgendwo essen geht, und manchmal ist es auch im Stadion, da kann es schon sein, dass man den einen oder anderen über den Weg läuft. Okay. Aber generell passiert das nicht mehr. Er ist ja auch nicht mehr in so Amt und Würden, dass er jetzt irgendwie als offiziell auf der Bank sitzt oder dann nach dem Spiel vielleicht als Vorstandsvorsitzender oder wie auch immer noch mal runterkommt. Es gibt ja immer mal wieder auch Offizielle, die eigentlich auf der Tribüne sitzen und dann der Meinung sind, sie müssen dann kurz vor Spielende noch mal runterkommen, mir was zu erzählen. Also das kommt auch schon mal vor, aber das ist bei Uli Hoeneß nicht mehr der Fall. Nein, nein.
Zeig mir das nochmal. Hier im Leben. Weiter zurück. Kommt, das da jetzt. Das da.
Ja. Nee, das ist okay.
Wer?
Willst du was sagen? Dann sag ich erstmal. Was willst du sagen?
Bestätige die Wechsel. Ja, aber er springt 800 Meter höher. Ja, ich weiß, aber das ist eher, wenn du rausgehst, bist du Feldspieler. Nein, hab ich nicht gepfiffen. Ja, mach doch, wir machen einfach, ich kann doch nicht, der liegt hier am Boden. Nein, das ist kein Foul. Weil er 100 Meter höher springt und der andere steht nur da. Nein, hört doch auf jetzt zu diskutieren, oder Leute. Mann, hört doch auf. Ja. Leute, mal, er hat ihn nicht umgerannt, er springt höher und er steht da und macht den hier. Nein, er hat ihn aber nicht umgerannt. Für mich nicht.
So, wie geht es dir aktuell körperlich? Du bist auf jeden Fall im Einsatz, ja. Also du pfeifst. Ja. Das war nicht immer so in den letzten Jahren. Wie geht's aktuell? Wo zwickt's?
Es zwickt gerade nirgendwo.
Das ist doch aber ganz ungewöhnlich.
Das ist total ungewöhnlich und ich bin total froh drüber. Und deswegen bin ich also wirklich, ich bin 47, ja, und ich habe schon so viel Verletzungen hinter mir, und natürlich steht man mal auf oder man hat mal trainiert oder denkt mal so, aber diese kleinen, sag ich mal, Muskelkater oder diese kleinen Wehwehchen, die man so ein bisschen hat, das ist jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie stören würde. Aber es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich merke, aber heute ist nicht so gut, oder ich merke, oh, da tut was weh oder da tut was weh. Momentan, geht es mir wirklich gut, körperlich.
Wie geht es dir eigentlich morgens nehmen wir mal an, Samstagnachmittag ist Partie, so der Klassiker. Wie geht es dir an einem Samstag früh? Denn, ich weiß noch, Dr. Felix Brüch hat mal erzählt, er neigt dann auch wirklich dazu, sich krank zu fühlen und geht auch gerne mal irgendwie ins Krankenhaus, weil er einfach glaubt, oh mein Gott, und du willst ja 100% sein. Wenn du nicht bei 100% Fitness
vorm
bist,
Spiel,
dann wird es schwer. Vorm Spiel, Samstagmorgen. Also, weil ich fand es so interessant, dass er so erzählt hatte, er tendiert einfach dazu, sich irgendwie krank zu fühlen. Und er will das aber abgesegnet haben, dass er fit ist.
Ja, das ist eine Kopfsache. viele von uns, natürlich sind wir auch gut vernetzt untereinander, und viele von uns haben natürlich auch mal, und je älter sie werden, auch mal wie ich, und natürlich willst du topfit in ein Match gehen. Topfit ist, wenn man es nicht ist. Also man kann ein Spiel leiten mit einer guten Gesundheit. Ja? Also man muss jetzt nicht der Topfitteste und die 100 Meter in 10 Sekunden laufen. Also die Zeit ist eh vorbei, gerade in meinem Alter. Deswegen würde ich da gar nicht so drauf pochen, dass ich jetzt topfit bin. Aber ich bin gesund und es ist ohne Probleme für mich möglich, ein Bundesligaspiel zu leiten. Nur wir sind alle so ein bisschen hypochondrisch unterwegs als Schiedsrichter. Das muss man schon sagen. Dass man, gerade wenn man auch oft öfter verletzt war, oder auch mal eine schwere Verletzung hatte, wie bei Felix ja auch, der dann mit dem Kreuzbandriss, das ist schon schwierig, da wiederzukommen. Du hörst mehr in den Körper rein als jeder andere auch. Ich weiß nicht, wie es bei Fußballern ist. Okay. Und vor allem sind ja die meisten Fußballer auch jünger. Aber ich jetzt mit Mitte 40 oder mit 47 und viele von uns auch, die in dem Alter sind, die hören so extrem in den Körper rein, weil die wollen. Und das ist ein total interessanter Punkt. Man will sich auch nicht die Blöße geben, im Spiel aufhören zu müssen. Denn ganz viele Schiedsrichter, die das mal hatten, da wirkt es so, als der wäre nicht fit. Und wie oft kommt es vor, dass ein Schiedsrichter aufhört oder verletzt ist während des Spiels? Das kommt so gut wie nie vor. Obwohl wir sagen wir mal, zwischen 9 und 12 Kilometer mit allem, was die Sportart hergibt, an Sprints und an Intervallläufen, Rückwärtsläufen, Dauerläufen abbilden. Also wir sind schon sehr, sehr fit, ne? Aber du willst dir die Blöße nicht geben und trotzdem, ja, dann ist es halt mal so. Dann passiert es halt mal, dass du einen Faserriss hast oder eine Zerrung oder sagst, jetzt habe ich einen Krampf. Das kann mal passieren, aber du willst dir um Gottes Willen diese Blöße nicht geben, dann aufhören zu müssen.
Und dann ist es gut, wenn der DFB-Schiedsrichterbeobachter gesehen hat, wie geil du dich warm gemacht hast, oder?
Das ist das Wichtigste überhaupt. Deswegen versucht man da schon mal eine Top-Performance abzuliefern beim Warmmachen.
Ja. Ja. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, dass es doch wahrscheinlich jetzt auch irgendwie befreiend und erleichternd ist, nach der Sommerpause nicht wieder diesen Anfangslehrgang vom DFB mitzumachen. Denn den zu bestehen, das ist jedes Jahr, wir haben das in der Doku gesehen, wo man wirklich so wunderbar auch dabei war, das ist jedes Mal fast schon ein Balanceakt. Und man braucht manchmal 2 oder 3 Anläufe, um sich zu qualifizieren für die kommende Saison. Also die Ansprüche sind groß.
Die Ansprüche sind hoch, wobei das jetzt nicht ganz stimmt. Da muss ich dich vielleicht ein bisschen, bisschen korrigieren. Also die meisten und fast alle schaffen es schon beim ersten Anlauf.
Okay.
Es gibt einige, die sich verletzen, weil auch der Druck und die Anspannung, das ist ähnlich wie, also wenn ich jetzt morgens aufstehe und gehe joggen oder gehe trainieren, dann habe ich einen Puls von 50 bis 60, dann stelle ich mich hin, dann ist er vielleicht mal bei 80. Stehst du im Spielertunnel, hast du schon 120.
Ja, Wahnsinn.
Und du weißt, du musst eine Prüfung abliefern und weißt, diese Prüfung ist elementar wichtig, weil wenn du sie nicht bestehst, kriegst du keine Spiele. Oder wenn du sie nicht bestehst, wirst du nicht lizenziert. Oder wenn du sie nicht bestehst, kriegst du die nächsten Spiele nicht. Oder was auch immer. Da ist der Druck höher, da wird automatisch Adrenalin ausgeschüttet, automatisch hast du einen höheren Puls. Und der Stressfaktor steigt, das überträgt sich auf den Körper. Deswegen passieren auch dort Verletzungen, was ganz normal ist. Und jetzt zurück auf deine Frage. Der Druck ist weg. Ja, ich muss sagen, das ist schon nicht so schlecht, dass man diese ganzen Prüfungen nicht mehr laufen muss, weil es schon eine Vorbereitung auf die Prüfung ist und eine Vorbereitung auf die Saison ist. Also 2 verschiedene Arten von Trainieren auf eine Prüfung und auf die Saison und dann mit dem Druck, das bestehen zu müssen. Man kann sagen, sie ist wie eine Trainingseinheit. Ja, das ist es ist machbar. Für einen fitten Schiedsrichter ist diese Prüfung ohne Problem machbar. Nichtsdestotrotz, je älter du wärst, desto schwieriger wird es logischerweise auch.
Ja.
Und dass ich das nicht mehr habe, ist jetzt gar nicht so schlecht.
Nee, ne? Nach 5 Knie-OPs, also was ist mit deinem Knie? Ist das so ein kleines Ersatzteillager schon?
Das ist, nein, es sind, ja in der Tat, eigentlich sind es Ersatzteile drin. Also das linke Knie hat 2 Kreuzbandrisse mit 2 Ersatzsehnen. Das ist die sogenannte Semitendinosus-Sehne. Oh. Die liegt in den Hamstrings, in den hinteren Oberschenkelmuskeln und die wird eigentlich obligatorisch als Ersatz fürs Knie, für das Kreuzband benutzt. Und weil ich da 2-mal einen Riss drin hatte, haben sie von der Gegenseite die Semitendinosus-Sehne rausgenommen. Das war dann 2-mal nacheinander, die ist da drin, dann ist links noch, habe ich auch noch eine Meniskusverletzung gehabt, da musste mir ein Teil vom Meniskus rausgenommen werden und das Ganze ist dann rechts auch nochmal passiert und da ich ja keine Semitendinosus-Sehne im Ansatz mehr hatte, die rausgenommen werde, musste ja ein anderes Ersatzteil genommen werden für den dritten Kreuzbandriss und das ist dann die Patellasehne. Dann wird aus der Patellasehne, aus dem mittleren Drittel ein Stück vom Knochen rausgenommen, die Sehne aus der Mitte von der Patella und unten vom Schienbein ein kleiner Knochen, dann wird das rausgefräst und dann wird das da wieder eingebaut und dann ist das, und da auch da, dann 2024 dann auch nochmal, auch ebenfalls ein Meniskusriss und da muss ich auch operiert werden.
Ich bin so froh, dass ich diese Sehne nicht aussprechen muss. Die eine, die Patella kann ich noch, aber das andere nicht. Aber ich meine, und du könntest ja, was mir im Alter schwerfällt, ist zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht mehr diese Froschsprünge machen.
Ja.
Du kannst es natürlich noch, also logischerweise. Aber so nach einer Verletzung, nach einer Knieverletzung, dann wieder dieses Stadium zu erreichen, in dem du, ich weiß nicht, wie heißt das offiziell? Also wir haben das früher Froschsprünge in der Schule genannt.
Ja.
Also ich könnte das heute nicht mehr.
Froschsprünge, ich weiß, was du meinst.
Ja, du weißt,
was im Endeffekt Counterjumps oder wie man das auch immer nennt. Heute wird ja alles verenglischt, logischerweise. Also insofern, das
Counterjumps.
Ist, ich weiß nicht genau, ob es das, ob das Richtige wiedergibt, aber es, ich glaube, jeder weiß, was wir meinen. Ja, das ist harte Arbeit, ne? Also das muss man sagen. Und ich habe ehrlicherweise auch keine Lust mehr auf Reha. Also ich habe so viel, ich war so oft in der Reha und ich habe da keine Lust mehr zu.
Du warst 17 Monate dann auch verletzt, Mai 24 bis Oktober 25.
Ja.
Ich glaube, kurz vor der Rückkehr gab es dann nochmal einen Faserriss.
Ja.
So, dieses allererste Spiel nach so langer Zeit. Mhm. Wie haben sich, sag ich mal, die anderen Funktionäre, wie haben sich die Spieler, Trainer, Publikum, Wie haben die sich verhalten bei dieser Partie? Wo war die Partie?
Weißt du das? Ja, das weiß ich noch. Das war Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden. Das war Erster gegen Zweiter in der dritten Liga.
Okay,
ja. Und da habe ich mich sehr gefreut auf das Spiel, weil man auch als Bundesliga-Schiedsrichter gleich mit so einem Kracher in der dritten Liga, das ist eine Top-Liga, einsteigt. Da habe ich mich sehr darauf gefreut, dass ich das Spiel leiten durfte. Ja. Und ja, klar. Also ich sag mal so, jeder ist ersetzbar, ja, und das ist jetzt nicht so, dass alle nur auf meine Rückkehr warten, also das ist jetzt auch Quatsch, ne, so, aber nichtsdestotrotz glaube ich gemerkt zu haben, dass dieses Spiel für, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen besonders waren, dass ich das leiten durfte und das ist immer eine schöne Anerkennung und eine schöne Wertschätzung, wenn Vereinsoffizielle oder Fans oder Spieler auf dich zukommen und sagen, schön, dass du wieder da bist. Das geht runter wie Öl und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das für mich eines der emotionalsten Spiele war, überhaupt, weil es nicht klar war, ob ich überhaupt wiederkomme. Denn der Körper sagt, irgendwann ist Feierabend. Und das muss man sich dann auch selber eingestehen. Und es war eine Zeit, in der ich sehr gezweifelt habe, innerhalb dieser 17 Monate, ob das überhaupt nochmal Sinn macht, auf den Platz zu kommen mit dieser ganzen Anzahl und Vielzahl auch an Folgeverletzungen. Das ist ja schon auch ein Signal. Und dann,
das stimmt. Eigentlich würde ich nämlich davon ausgehen, du auf deinen Körper hast du garantiert nichts gehört.
Nee, definitiv nicht. Aber das ist dieser Ehrgeiz, unbedingt zurückzukommen zu wollen und so nicht abzutreten. Und da muss ich auch ganz ehrlicherweise sagen, dass auch ich im Sommer, ich habe ja nach der Verletzung schon noch 3 Spiele gepfiffen in der Rückserie. Also sozusagen, also nicht der Oktober, sondern ich habe ja Muskelbündelriss gehabt, danach diese Knie-OP und dann noch ein Knochenödem im Knie, im selben Knie, wo ich die Operation hatte. Und dann habe ich dieses Spiel Bielefeld im Mai, Bielefeld gegen Dresden gepfiffen. Da habe ich noch 2 Zweitligaspiele gepfiffen. Dann kam die Sommerpause, wieder Vorbereitung auf die neue Saison mit Training, mit der obligatorischen Leistungsprüfung und allem, was dazugehört. Und dann wieder eine Verletzung im Muskel und dann im Oktober wiedergekommen. Aber in der Tat, dieses Spiel nach dieser Häufigkeit der Verletzung in Bielefeld, das war in der Tat eines der emotionalsten. Und da muss ich auch sagen, als ich da runtergegangen bin und in die Kabinen, also als das Spiel abgepfiffen wurde, da habe ich auch ein paar Tränen vergossen, weil das so, ich weiß nicht, ich habe früher nicht so viele Tränen vergossen, aber ich werde ein bisschen emotionaler. Ich weiß nicht, ob das am Alter liegt. Ich kann das, vielleicht müsstest du mich da aufklären. Aber ich bin ein bisschen emotionaler geworden, was das betrifft, und lass auch mehr Sachen zu, weil sie auch gut tun. Ich lasse das zu.
Was lässt du zu, zum Beispiel?
Emotionen.
Ja,
eine Träne. Das ist klare Freude habe ich schon immer zugelassen, aber dass auch andere sehen können, es bewegt jemanden etwas.
Ja.
Das ist okay.
Frauen mögen das, Patrick.
Ja, da saßen jetzt, und da war jetzt der Schiedsrichterbetreuer, 2 meiner Assistenten, da war jetzt keine Frau in der Kabine, aber für die war es auch okay.
Oder waren die verstört?
Nein, weil das nachvollziehbar ist, dass man nach so langer Zeit, wenn es dann doch klappt und man sich wieder gesund ist, dass das schon einfach auch eine, es ist eine, die Schiedsrichterei, ich habe damit mit 15 Jahren angefangen. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, bis man in die Bundesliga mit 15 Milliarden Rückschlägen, Dingen, die alle passiert sind in dieser großen Zeit und in dieser langen Zeit, und das ist eine Lebensaufgabe, und dass man das dann wieder schafft, das war für mich einfach so emotional, dass ich mich darüber gefreut habe. Und dann war aber klar, dass ich nach dieser Verletzung im Sommer, nach diesem, das ist dann der Musculus soleus, ja, der liegt in der Wade, das ist der kurze Wadenmuskel, und der komischerweise auch häufig, auch bei Schiedsrichtern, sehr, sehr anfällig ist. Mhm. Da war dann wieder die Verletzung drin, und da die Sehne ein bisschen beteiligt war, hat das wieder länger gedauert. Also war von August dann wieder bis Oktober erstmal Pause. Ja, und dann ging es aber direkt los. Auch wieder mit Dynamo Dresden, diesmal aber zu Hause und als Zweitligist. Ja. Und das war aber auch ein tolles Spiel, ja. Aber es war nicht so emotional wie das andere.
Und das nach 17 Monaten. Also man sieht daran, du wolltest es wirklich.
Ja.
Denn ich stelle mir vor, dass der ein oder andere vom DFB auch irgendwann mal gesagt hat, also Herr Ittrich, obwohl Patrick, mal wahrscheinlich, ihr duzt euch dann auch sicherlich.
Ja, klar. Ja,
aber Patrick, vielleicht dann doch mal ans Aufhören denken, denn wenn einer immer mal wieder so auffällt, im Nachhinein wissen wir, war ja eine gute Entscheidung.
Das sollen in der Tat andere beurteilen. Mittlerweile ist es ja so, dass man oft in Gesprächen ist und Sachen beurteilt. Und für mich war aber generell schon, also nochmal, ich war ja fit und bin dann im Sommer mit der Leistungsprüfung wieder eingestiegen und sollte dann auch direkt weiter pfeifen. Und habe für mich da aber im Sommer 25 schon gedacht, Patrick, wenn du jetzt die Saison gesund zu Ende pfeifst und alles gut ist, dann glaube ich, dann hörst du im Sommer auf. Ja. Und dann kam die Verletzung. Und dann denkst du erstmal nicht ans Aufhören, sondern denkst du erstmal ans Wiederkommen.
Ja.
So, und natürlich spricht man ganz häufig miteinander, aber ich glaube, so wie es jetzt ist, also bin ich toi toi toi, ne? Das ist bis zum Sagen, dass sie gesund bleibt, aber sieht gut aus.
Also sehr schön fand ich den Post, der auch durchaus selbstkritisch war. Aber 30.12.23, ja, erstmals bin ich im Jahr 23 von Verletzungen verschont geblieben. Was für ein geiles Jahr, oder?
Ja.
Dies ist für mich die größte Leistung in diesem Jahr, denn mein Körper, mein falscher Trainingsehrgeiz, mentale Schwierigkeiten haben es mir immer heimgezahlt. Mhm. Am Ende dieses Jahres, was hast du gedacht, was hättest du vielleicht in der Vergangenheit anders machen können? Denn du sprichst immerhin von falschem Trainingsehrgeiz.
Ja, zu viel zum falschen Zeitpunkt. Das ist interessant, weil man einmal auf den Körper hören, im Sinne von klarer Trainingsplan, das ist ja heutzutage auch in der modernen Medizin, in der modernen Trainingswissenschaft schon gut, dass man auch körperadaptiert trainiert. Also wenn ich weiß, heute ist ein Trainingstag und morgen vielleicht nicht, aber nach dem einen Trainingstag denke ich, boah, da fühle ich mich geil heute. Boah, ey, super, ey, ich glaube, ich gehe nochmal in die Muckibude oder ich mache nochmal einen kleinen Lauf.
Ja.
Das ist falscher Trainingsehrgeiz. Gerade je älter man wird, weil gerade dann passiert irgendwas und man merkt es nicht und dann irgendein falscher Moment und schon hast du dir was eingefangen. Das kann natürlich immer passieren, aber man wirft sich besonders dann vor, wenn man eigentlich weiß, ja, das hätte ich so nicht machen sollen. So. Und dann kommen ja noch Stressmomente dazu, egal woher. Die können ja immer passieren. Man muss ja auch völlig, völlig klar sein, dass wir als Schiedsrichter ja auch noch nicht nur ein Leben als Schiedsrichter haben, sondern einige von uns haben einen Beruf, viele von uns haben eine Familie, auch eine große Familie. All das sind Dinge, die natürlich, die einzahlen.
Ja. Bei mentalen Schwierigkeiten, von was sprechen wir da bei dir? Dann reden wir wahrscheinlich vom Jahr 2021, 2022 oder so.
Ja, ja, definitiv. Also mentale Schwierigkeiten sind, wenn du einfach weißt, du bist oft verletzt, das macht was mit dir. Also das ist anstrengend. Dass viele Leistungssportler oder auch Sportler, die einen Ehrgeiz haben, die wohin wollen oder wo waren und wieder wohin wollen, die wissen ganz genau, dass das zermürbend ist. Also es ist zermürbend. Wenn du dich immer wieder verletzt und du versuchst auch an Stellschrauben zu drehen, du versuchst deine Ernährung umzustellen, du versuchst besser zu trainieren, du versuchst Stress zu reduzieren, du versuchst tausend Sachen zu machen, was es alles gibt und irgendwie funktioniert es dann trotzdem immer noch nicht und dann musst du auf einmal wieder einen Rückschlag hinnehmen oder wieder funktioniert oder wieder dauert es länger. Das ist für den Kopf zermürbend und da aus diesem Tal, sage ich mal, wieder den Berg zu erklimmen, das ist körperliche und mentale Anstrengung und das geht aufs Gemüt. Das ist einfach so.
Wann hat deine Frau das mal kommentiert, was du vielleicht zu dem Zeitpunkt versucht hast? Ich weiß nicht, Ernährungsumstellung oder so weiter. Was hat sie mal kommentiert?
Ach so, das muss ich sagen. Also meine Frau hat dann ein ganz gutes Gespür dafür, wann ich was zu viel mache. Und dann sagt sie immer, sprich mal mit Ole.
Aha, wer ist Ole?
Ole Bentin ist mein Sportpsychologe.
Okay. In Hamburg also oder ist er in Frankfurt?
Der ist in Potsdam, den habe ich schon seit Ewigkeiten. Okay. Der ist auch der Grund dafür, das sage ich ganz offen, mit mir zusammen, warum ich in die Bundesliga aufgestiegen bin. Also der hat mir da ganz extrem geholfen. Aber natürlich kannst du mit dem Sportpsychologen auch über alle anderen Dinge reden. Ne? Es ist, deswegen bin ich da auch nicht, es ist mir völlig klar, dass wenn man sich nicht selber helfen kann, dann holt man sich Hilfe, egal worin. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, dass man das tun sollte. Also meine Frau hat ein ganz feines Gespür dafür, wenn sie merkt, irgendwas stimmt nicht mit dir, du benimmst dich anders oder irgendwas ist nicht okay, dann macht sie mir meistens diesen Vorschlag.
Was war der nachhaltigste Tipp, Vorschlag von Ole, den du heute noch in deinem Herzen trägst und dann auch an jüngere Kolleginnen und Kolleginnen natürlich weitergibst?
Ich weiß gar nicht, ob es der eine Tipp war oder dieser eine Satz, der mir geholfen hat, aber Ole hat mich durch Fragen vom Detail ins Detail immer wieder aufs Neue provoziert. Um vielleicht ein Beispiel zu nennen. Also ich habe ganz häufig, habe ich es früher nicht geschafft, zwischen zu doll und zu langsam. Also ich habe entweder eine Rudelbildung daneben gestanden und Däumchen gedreht oder ich habe einen Spieler einzeln aufgefressen, weil ich den nicht so geil fand. So, und dazwischen habe ich nie die Mitte gefunden. Das ist immer so das Grundkonstrukt. Da hat er einfach gesagt, wie sehen dich deine Assistenten von außen? Was glauben sie in dem Moment, wo du den jetzt machst? Wie sehen sie dich da? Und das hat er dann mit Nummern beziffert. Das heißt also, als Beispiel, wie fandst du heute deine Entscheidungsqualität bei dieser einen Situation? Um ein einfaches Beispiel zu nennen. Da sage ich, heute die Entscheidung war okay, die war gut, das war eine 7. Was musst du denn machen, um auf eine 8 zu kommen? Mhm. Und dann musste ich das erklären. Und dann, wenn ich das erklärt habe, hat er gesagt, was würden deine Assistenten denken? Was musst du tun, um auf eine 8 zu kommen? Du musst also einmal wegen so einen Rundumblick. Aber am Ende, der Tipp, den man allen geben kann und den ich mir am Ende auch gegeben habe, ist auffallen, ohne aufzufallen.
Das ist ein Foul, aber selbst verursacht übrigens, ne? Weil du hast das, ach, nein, ich meine sogar. Du rennst da, renn doch nicht in den Rhein, Nico. Brauchst du oder nicht? Oder geht ohne? Geht ohne, ne? Ja, sag doch, jetzt brauchst du jetzt einen für ein bisschen Eis. Komm, zieh durch da jetzt. Na echt, was ist mit ihm? Ey, komm hoch da jetzt. Eisbein, ey.
Du musst als Schiedsrichter unglaublich viele Entscheidungen treffen. Mhm. Du bist eigentlich wirklich ein professioneller Entscheidungstreffer. Es sind so, Andi, was weiß ich, 250 pro Spiel. Ja. Das sind da richtig, richtig viele.
Ja.
Es klingt erstmal gar nicht so viel, aber wenn man die mal durchgeht, von vorne bis hin, dann ist das richtig ein Arsch voll. Und manche sind prekär. Manche können ein ganzes Stadion gegen dich aufbringen. Wir gucken einfach mal, kleine Runde, entweder oder. Jetzt ein bisschen zur Entspannung auch für dich.
Ja, sehr gut.
Ja, das ist wirklich zum Entspannen, oder?
Ja,
also
gut.
Entweder im Pokalspiel nach 90 Minuten Schluss oder Verlängerung?
Immer nach 90 Minuten Schluss.
Okay. Ja. Weil ich weiß ja, wie toll dieser Beruf für euch ist, weil ihr mittendrin seid.
Ja.
Weil ihr mitten in den Emotionen drin seid. Das erzählen ja alle Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, erzählen das ja, dass das eigentlich das Allertollste ist.
Ja. Das ist auch das Allertollste. Aber wenn du nach 90 Minuten Schluss machen kannst und du bist nicht im Fokus, dann ist super. Weil dann kommt die 92. und du triffst so eine Graupenentscheidung, da bist du da doof mal der Nation und deswegen 90 Minuten, alles super, hervorragend.
Ein Spiel leiten mit Dauerregen oder bei 35 Grad ohne Schatten?
Dauerregen. Komm aus Hamburg.
Ja, das Wetter ist besser, als man denkt.
Ja, das stimmt.
Also, unsichtbar, gut pfeifen, also niemand bemerkt dich im Prinzip, oder im Mittelpunkt stehen mit vielen Entscheidungen und Bedingungen bei der Beantwortung dieser Frage. Jetzt musst du ganz, ganz, ganz ehrlich sein. Denn die Antwort, die ich erwarte, ist natürlich, ich will im Hintergrund bleiben, wenn man mich nicht merkt, habe ich meine beste Leistung gepfiffen. Aber natürlich irgendwo auch ganz für alle sichtbar, den Spiel zu leiten und bei krassen Entscheidungen auch mal hier wirklich das Spiel richtig mitgeprägt zu haben, hat ja auch was.
Also bei Entweder-Oder-Fragen muss man sich ja eigentlich für eine entscheiden. Ja, das ist jetzt also wirklich, du führst mich aufs Glatteis, muss ich sagen.
Ja.
Aber es ist kein Problem. Natürlich, und das ist immer noch der Grundsatz, und da hast du natürlich recht. Man sagt ja immer, der Spiel, den man nicht sieht, das ist der beste Schiedsrichter.
Ja.
Aber es gibt für mich eine Aussage, die mir extrem wichtig ist. Und zwar, ich möchte nicht als erstes genannt werden, aber ich möchte mitgenannt werden.
Okay.
Weil ich auch dafür zuständig sein kann, dass es ein gutes Fußballspiel wird.
Ja.
Und das darf man auch benennen. Das heißt nicht unbedingt, dass man im Mittelpunkt stehen muss und alles dafür tut, dass man gesehen wird, sondern dass man auch benannt wird, wenn man was gut gesehen hat.
Ja.
Das ist mir extrem wichtig.
Guckst du dir Spielberichte im Nachhinein an? Ja. ARD Sportschau nochmal. Was wurde über mich vom Kommentator gesagt?
Ja, okay. Nicht mehr so häufig wie früher, das muss ich sagen. Also mittlerweile ganz, ganz selten. Die Spiele gucke ich mir erst aus Selbstanalysezwecken an. Also was war gut, was kann ich weiter so machen, was war schlecht.
Auch das komplette Spiel?
Nicht immer, in Teilen. Manchmal, das kommt drauf an, wenn das Spiel wirklich extrem war und eigentlich das ganze Spiel du dir angucken musst, um zu sehen, was ist da eigentlich passiert, dann ja, aber das ist selten geworden. Also schon eher Einzelszenen. Einzelmomente, Entscheidungsmomente, wie bin ich wie umgegangen, wie habe ich welche Entscheidung auf welcher Position getroffen, das sind eher die Dinge. Und wenn irgendein Kommentator oder eine Kommentatorin über mich irgendwas sagt, kriege ich es irgendwie per WhatsApp.
Das stimmt. Du schaust dir aber sicherlich auch alle Zusammenfassungen von allen Spielen an, oder? Einfach nur, um auf dem Laufenden zu sein, was ist bei der Mannschaft los, welcher Spieler hat sich hervorgetan.
Ja.
Denn ihr wollt ja immer über alles informiert sein.
Ja, das macht ja auch Sinn, wenn ich weiß, was ich am nächsten Wochenende oder übernächsten Woche für ein Spiel habe, dass ich mir im Vorwege schon nochmal die Mannschaften angucke. Und mittlerweile bin ich ja wirklich lange in der Bundesliga und in dem Geschäft tätig. Und so oft verändern sich die Spieler ja in den Top-Mannschaften nicht. Das ist dann eher interessant, wenn man vielleicht in der dritten Liga oder in der zweiten Liga pfeift, wo man so häufig nicht eingesetzt ist, dass man sich ein bisschen mehr darüber informiert, wer spielt da, was ist das für ein Charakter, was hat der für Vorzüge oder für Nachteile oder was auch immer, oder wie kann er dich nerven oder auch nicht nerven. Also das sind so Dinge, die dann vielleicht ein bisschen wichtiger sind, aber in der Bundesliga weiß ich es in den meisten Fällen.
Was ist so das große Thema im Leben von Joshua Kimmich gerade aktuell?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, Joshua Kimmich ist so ein ehrgeiziger Fußballer, dass er, glaube ich, alles ausblendet, was überhaupt passiert in seinem Leben, wenn er auf dem Fußballplatz steht. Und da ist nur noch das Spiel und seine Performance im Vordergrund. Und das muss man wissen über Joshua Kimmich, dass er ein ehrgeiziger Typ ist. Und der ist auch regeltechnisch sehr sicher. Und wenn man das über einen Spieler weiß, der diese Charaktereigenschaft mit sich bringt, dann da weiß man auch dementsprechend, wie man sich mit ihm auseinandersetzt.
Gibt es unter den Bundesligaspielern den aktuellen jemanden, den du auch als eher sensibel bezeichnen würdest?
Also das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo man einen Spieler wahrscheinlich so ein bisschen stigmatisieren könnte.
Aber es gibt aber einfach so die Haudegen, es gibt die Arbeiter natürlich. Ja. Und dann gibt es aber auch vielleicht auch die etwas leiseren Spieler von Natur aus.
Ja, würde ich auch so. Also ich würde jetzt sagen, ich glaube, ein leiser, aber doch brillanter Spieler und auch ein sehr guter Kicker würde ich, wenn ich jetzt vielleicht zwei, drei Mannschaften rauspicken würde, dann würde ich vielleicht sogar mit Jonathan Tah anfangen, wo ich sage, der ist sehr präsent und trotzdem leise. Total interessant finde ich das, in dieser Position zu sehen. Wenn ich bei Dortmund zum Beispiel gucken würde, würde ich jetzt einen Julian Brandt benennen. Aber da ist sensibel der falsche Ausdruck.
Nein.
Wenn ich jetzt in andere Mannschaften reinschaue, vielleicht wenn ich jetzt Richtung Union Berlin gehe, zum Beispiel ein Trimmel, der Kapitän, ist ein sehr präsentester Kapitän, aber ist jetzt keiner, der in der ersten Reihe spricht und immer rumpöbelt. Also es gibt viele Spielercharaktere, die eine hervorragende Performance abliefern in jeder Mannschaft jetzt. Und man merkt aufgrund der Unparteilichkeit, versuche ich jetzt mehrere Spieler zu nennen, logischerweise nicht. Also wir sagen, der nennt wieder nur den einen, ist ja kein Wunder. Ne? Also das ist natürlich eh Quatsch, bei aller Liebe, aber nichtsdestotrotz gibt es schon viele Spieler, die, also es gibt einfach, das ist ja das Interessante als Schiedsrichter. Du musst dich mit so vielen unterschiedlichen Charakteren auf dem Platz auseinandersetzen und die führen. Und auf jeden Einzelnen irgendwie versuchen einzugehen, weil du der Spielleiter bist. Es geht nicht nur darum, die Entscheidung so oder so zu treffen. Und wenn du es schaffst, das genau so zu handeln, wie es jeder Einzelne braucht, wirst du im Spiel nie ein Problem haben.
Und im besten Falle weißt du auch, was bei dem privat los ist. Also wenn es jetzt auch in der Zeitung stand, du weißt, der hat Probleme gehabt.
Ja,
so. Also
ja,
ich meine, ihr... Oder?
Ja,
ihr wisst
ja
schon viel.
Ich weiß schon viel und natürlich wird das Leben von vielen auch nach außen gekehrt. Viele halten es auch gut privat, das finde ich auch eigentlich ganz toll, muss ich sagen. Wobei das nicht an erster Stelle steht. Natürlich weiß ich, wenn, also das ist ein Beispiel aus dem Polizeidienst, ja. Also man weiß nie, und das ist ja immer das Interessante, es gab auch mal letztens einen ganz tollen Videoclip, man weiß nie, was bei den Menschen los ist. Also da fährt einer zu schnell Auto oder da pöbelt einer im Auto oder einer, und du weißt nie, was mit dem Menschen gerade los ist. Ob der gerade einen ganz harten Schicksalsschlag hinter sich hatte, ob der gerade gekündigt wurde. Oder also du weißt nie, was mit diesem einen Menschen passiert. Deswegen ist es wichtig, vielleicht erstmal zuzuhören, bevor man pöbelt.
Das Prinzip der Gleichzeitigkeit, wie man es nennt und wie es auch immer öfter hervorgehoben wird.
Ja, total.
Das ist so wichtig und das ist wirklich toll.
Ja.
Spielt bei euch auch eine Rolle.
Und spielt bei uns auch eine Rolle. Deswegen ist es gar nicht schlecht, erstmal zu. Das heißt aber nicht, also es gibt ja für alles eine Grenze. Und auch bei extremer Emotionalität und Schwierigkeiten, die man im Leben hat, wo auch immer, dann gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, heute spiele ich nicht. Heute gehe ich nicht zur Arbeit. Heute spreche ich vielleicht mal mit niemandem, weil ich so unter Druck und so emotional angefasst bin, dass es mir jetzt einfach dann zum Nachteil wird, was auch immer ich gerade tue. Diese Selbstreflexion, die sollte man vielleicht aber auch dann irgendwann mal versuchen zu bekommen. Ich habe auch mal, da war es in meiner Familie so, dass es Schwierigkeiten gab mit einer meiner Töchter, der es nicht so gut ging. Und ich habe gesagt, ich kriege das hin. Und dann habe ich ein Spiel gepfiffen, das ist schon sehr, sehr lange her, und das habe ich voll in den Sand gesetzt. Also es war nicht so, dass es ganz schlimm war, das war alles, aber meine Leistung war nicht gut und das war erklärbar. Ich hätte einfach sagen sollen, ich nehme mich zwei Wochen, und das habe ich danach dann auch gemacht, weil ich emotional nicht in der Lage war, aufgrund dessen, was da passiert ist, zu sagen, ich kriege das jetzt auf die Kette. Und da diese Erkenntnis, die kommt spät, aber die sollte man vielleicht haben, wenn man weiß, okay, viele denken ja, ich kriege das hin.
Ja, was ja auch manchmal ganz gut ist, weil das zeugt ja auch manchmal von einer gewissen Stabilität, von einem gewissen Selbstbewusstsein, das man ja auch braucht. Und manchmal kriegt man es ja auch wirklich
hin. Und manchmal kriegt man es hin und manchmal funktioniert, aber wenn man es dann, oft ist es ja so, dann hat es nicht funktioniert, dann weiß man genau, hätte ich mal.
Ja. Hast du es auch direkt danach erklärt dann, nachdem du mit deiner eigenen Leistung nicht zufrieden warst? Hast du dann dem DFB-Beobachter oder den Kollegen aus deinem Team, hast du gesagt, sorry Leute, Folgendes war bei mir los.
Ja. Ja, habe ich dann gemacht. Sollte man vorher tun, ehrlicherweise ist es genauso wie man fühlt sich nicht, man ist krank oder sag mal, ne, aber weil man ja denkt, man kriegt es hin. Das ist häufig so und das ist auch eher in jüngeren Jahren so, dass man dann denkt, ich schaffe das alles. Ne? Also man, man sollte sich nicht zu schade dafür sein, auch mal zuzugeben, heute geht's nicht.
So, Osnabrück oder Dortmund?
Boah,
also Stadion, wir reden, wir reden von Pfeifen in dem Stadion. Du sollst jetzt nicht für eine Mannschaft sein, sondern Pfeifen in Dortmund. Okay. Das ist ja für mich so der ultimative Hexenkessel. 80.000 oder wie viel?
Ja, 84, glaube ich, passt da insgesamt rein, ganz genau. Ja.
Oder Osnabrück.
Ist auch ein Hexenkessel.
Ist auch ein Hexenkessel.
Ja, nur kleiner.
Nur kleiner, ne?
Ist beides geil.
Ja. Weiß ich geil. Ja, Dortmund. Hat Dortmund was Einschüchterndes auch?
Nee. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße, ich denke ja immer, wenn ich auf dem Platz laufe, zu Beginn, dass sie alle für mich jubeln.
Ja, das
tun
hat
sie
ja,
nicht.
Das hat dir Ole erzählt.
Na, genau, ja. Also insofern, sobald ich anpfeife, habe ich nur noch Rasen da und alles drumherum ist Atmosphäre. Und ich versuche die Atmosphäre manchmal im Spiel mitzunehmen, wenn ich merke, meine Balance geht mir ab. Mhm. Dann nutze ich Schwingungen aus dem Stadion, aber grundsätzlich ist, ich freue mich, dass ich in so ein Stadion auflaufen darf.
Drin? Ja.
Da ist der Frankfurter 4, ne?
Torwart verletzt!
Robin Koch, meinst du?
Ihr könnt direkt.
Auge oder was? Ja, Gerassi eben auch.
Thomas Tom?
Hier ist eine harte Fruchtfliege unterwegs.
Thomas Tom?
Ja.
Ich kann nicht die ganze Zeit auf das Pärchen Gerassi gucken, wegen Abseits und so.
Dabei.
Das ist von beiden sehr, sehr unsauber die ganze Zeit. Achtet bitte ein bisschen mit drauf, ja?
Ja. Ich nehme ja mal einen Schluck, ne?
Du bist unparteiisch und dennoch hast du einen Musikgeschmack. Welchen Einlaufsong in welchem Stadion findest du am geilsten? Und das hat nichts mit den Mannschaften zu tun.
Köln ist schon gut.
Aber mit dem Karnevalsding da?
Ja, das ist schon nicht schlecht.
Ach echt?
Das, schon, also das hat schon was, muss ich schon sagen. Also das hat schon was. Also,
ist das der außergewöhnlichste Song? Nein, Augsburg hat die Augsburger Puppenkiste, stimmt
Augsburger
das?
Augsburger Puppenkiste, das stimmt. Das finde ich auch immer sehr interessant, weil ich ja selber auch lange Zeit Hamburger als Hamburger Verkehrsquasser Puppenspieler war. Und das ist immer ganz cool, genau, wenn sie die Puppen dann an übergeben. Das ist natürlich Weltklasse. Also es hat schon viele tolle Spielorte mit vielen Top-Hymnen. Jetzt in Hamburg laufe ich ja nie auf. Also St. Pauli, Hells Bells oder
Ach, du darfst nie in Hamburg auflaufen, weil du ja Hamburger bist.
Ich bin Hamburger, genau.
Und deswegen darfst du nie pfeifen.
Richtig.
Stimmt, du hast recht. Genau. Okay, also Hells Bells kriegst du bei AC/DC nicht mehr.
Kriegst du bei AC/DC, dann hast du ja zum Beispiel auch eine Torhymne beim HSV mit Scooter oder so. Das ist schon irgendwie, da gibt es schon richtig tolle Songs. Also da gibt es schon gute Dinge. wie gesagt, ich saug das eigentlich alles auf, muss man schon sagen. Ich genieße das wirklich.
Okay, was ist denn in Heidenheim? Was wird in Heidenheim gespielt?
Tja.
Also wenn wir das im Fernsehen gucken, dann kriegen wir das ja nie mit.
Ja.
Also oft, man hört es ja nicht so wirklich.
Ja.
Was wird in Heidenheim gespielt? Oder in Stuttgart? Was machen sie in Stuttgart?
Tja, das ist eine gute, manche Dinge merkt man sich nicht. Weil man's entweder die schießen keine Tore, also jetzt bei der Torhymne, wenn man da ist, ja. Aber gut, das kann ich nicht sagen, weil ich habe Stuttgart gegen Wolfsburg gepfiffen, die haben da relativ viele Tore geschossen, aber manchmal merkt man sich's nicht, weil es vielleicht auch nicht für einigen so eindrucksvoll ist oder in dem Moment das auch so wahrnimmt. Aber oft ist auch eine Einlaufhymne schon vorbei, wenn du aufgelaufen bist. Also, die wird dann gespielt, gerade zu Beginn und dann irgendwie, man auch manchmal erstmal so fokussiert. Aber wenn du in einem Stadion schon keine Ahnung wie oft gewesen bist, dann merkt man sich das auch öfter. Ne?
Die Champions League-Hymne, die ist cool, ne?
Ja, die ist cool, ja. Das ist schon,
die wird auch beim Auflaufen gespielt.
Die wird auch beim Einlaufen. Die wird beim Einlaufen gespielt, bei einer Champions League. Und davor wird auch, glaube ich, der eigene Song der Mannschaft noch gespielt. Ich weiß, ich war mal in Sevilla gegen Liverpool. Da haben sie die Stadionbeleuchtung ausgemacht, dann stehen sie mit ihren Lichtern, da wird der Sevilla-Song vor der, das ist schon crazy. Also das ist schon, das war wirklich unfassbar, muss ich mal schon sagen. Da kriegst du die Vibration im Gang schon mit. Das ist schon cool.
Passt. Okay. Achtung, hinter mir. Oh, war da dran? Ich würde sagen, nein.
Ja,
nein.
Ich glaube ja.
Macht ein, hat schon angezeigt.
Wara.
Ja, wer weiß.
Wara.
Auge. Brauchst du? Warte mal.
Kontaktlinse.
Soll ich rausmachen? Ich bin ja kein Arzt, auch kein Augenarzt, ne? Sag mal. Wasser draußen, sagt Bescheid.
wenn ein so riesiges Stadion gegen dich pfeift, ich bin im Kopf immer noch bei Dortmund,
ja,
ja, oder meinetwegen Bernabeu oder so, wirklich, wo eine massive Lautstärke auch wirklich hier erzeugt werden kann, ja, von den Fans, also immer an von den 84.000 sind ja wahrscheinlich mindestens 70.000 sind ja Dortmund-Fans. Und wenn die gegen dich persönlich pfeifen,
ja,
wenn du weißt, die möchten mich am liebsten lynchen, ja, wenn sie nur könnten,
ja.
Wie fühlt sich das für dich an in dem Augenblick?
Das ist mir völlig Latte.
Ja.
Aber wirklich, zu 100%. Es gibt ja einmal Rufe gegen die Organisation und einmal gegen dich persönlich. Also entweder, ich weiß nicht, darf man das sagen, Schiri, du Arschloch, ja?
Absolut, natürlich. Man,
das wir, ist so das,
wir was, das. Und was, das auf Kreisliga-Niveau oder noch weiter drunter.
Genau, also das als das ganze Stadion, kann schon sein. Ne? Fußballmafia DFB wird auch mal gern genommen. Ne?
Fußball was?
Fußballmafia DFB Mafia wird immer ganz, ganz häufig als kompletter Spruch in einem ganzen Stadion genommen.
Okay, great.
Also wie gesagt, aber das ist mir völlig lax. Und das ist auch einfach, ich meine, man darf ja eins nicht vergessen. Es gibt die Fußballkultur in Deutschland, die gibt es fast nirgendwo so ausgeprägt. Und das ist auch gut so. Ich finde nicht alles gut, was an Beleidigungen und Diskriminierung im Fußball abläuft, das finde ich schon widerlich, muss ich sagen. Das ist auch nicht meine Welt. Und trotzdem ist es besser, lieber eine Beleidigung und eine Aggression auf der Tribüne rauszulassen, im Sinne von Aggression meine ich vielleicht mal abzuwinken und zu schreien, als vielleicht zu Hause.
Über welche Beleidigung kannst du denn aber auch lachen?
Weil, ja, gut, man hört ja nicht den einzelnen Ton. Ne? Das ist was anderes. Ich habe vor kurzem ein Pokal-Halbfinale gepfiffen in Hamburg da waren 800 Leute auf der Anlage und auf der einen Seite waren halt nicht so viele Leute und da hörst du halt den Einzelnen. So. Und deswegen haben es die Schiedsrichter eigentlich in den unteren Ligen auch viel, viel schwieriger, ein Spiel zu leiten, weil sie jeden Einzelnen hören, der dich auch konkret beleidigt.
Ja.
Und dich konkret anspricht. Diese einzelne Masse von 80.000, die kriegst du manchmal auch nur als Masse mit. Da hörst du ja den Einzelnen gar nicht. Es sei denn, vielleicht du gehst zum Kabinentrakt und da pöbelt dir von oben nicht einer an oder so. Aber
das ist ein Vorteil. Auf dem kleinen Platz musst du dann auch noch nach dem Spiel direkt an diesen Menschen vorbeigehen.
Ja, ja. Ich finde eigentlich generell, das liegt nicht daran, dass ich Polizeibeamter, ich finde generell rechtfertigt keine Beleidigung, ob sie so groß oder klein ist, jemand anderen damit so anzugehen.
Was ist eigentlich mit dem Klassiker? Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Sagt das heute noch jemand?
Selten, eher so als Joke oder so, vielleicht mal so zwischendurch. Aber dieser Spruch habe ich noch im Stadion, glaube ich, seit Ewigkeit nicht mehr gehört.
Denn der ist ja auch irgendwie auch lustig.
Ja, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, ist auch geil.
Also ich. Ja. Wir wissen, wo dein Auto steht. Also, ja. Genau. Ja. Wobei, ich habe von einem Bundesligaspieler mal gehört, der wurde nach schlechten Leistungen der Mannschaft, der kam an sein Auto und dann sind da Botschaften unter dem Auto, unter der Windschutzscheibe oder in was weiß ich, in den Dreck geschrieben. Das ist bedrohlich. Also das macht Angst.
Ja, das macht definitiv Angst.
Also
ich weiß auch, ich habe ja auch mal in einer Saison die Derbys Braunschweig gegen Hannover gepfiffen. Das ist, finde ich, mir so, als Derby finde ich das schon an der Art und Weise der Aggression von beiden Lagern gegenüber schon mit am heftigsten, muss ich sagen, dieses Derby.
Habe ich gar nicht drauf gehabt.
Niedersachsen-Derby ist richtig übel.
Nicht drauf gehabt.
Ist richtig übel und da kommen dann auch teilweise schon echt heftige Sachen zum Vorschein, die da gemacht werden mit irgendwelchen Schweineköpfen und keine Ahnung was. Also da ist schon Abgetrennten, die dann irgendwo rumliegen und das ist schon crazy, was da abgeht. Und und ich finde, die Frage ist, wie ernstzunehmend ist eine Bedrohung? Ich finde, nochmal, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man im Affekt manchmal Sachen sagt, die man nicht so meint. Aber man darf trotzdem vorher einmal den Kopf einschalten. Egal, ob ich 14 bin oder 45 oder 70 bin, bevor ich irgendwas sage und vor allen Dingen auch in beleidiger Art und Weise, weil das würde niemand auf der Straße mir gegenüber ins Gesicht sagen.
Nee, höchstens in Social Media noch.
Also ja, das aber das ist ja auch dann nur Social Media, sag ich mal, nur im Sinne von anonym und irgendwie und vielleicht kriege ich dann, also, und selbst das, da bin ich auch ganz klar, wenn es da zu krassen Beleidigungen oder Bedrohungen kommt, die werden angezeigt.
Ja.
Und sollte man noch tun, dann es gibt keinem das Recht, andere so zu behandeln.
Wir fühlen uns ja als Fußballfans ganz oft benachteiligt und wir machen natürlich den Schiedsrichter, weil er halt das anders ausgelegt hat als wir, machen wir dafür verantwortlich. Also es gibt viel Hass.
Ja,
ja, das ist so.
Ja.
Ja. Du bist ja auch bei Instagram. Kriegst du viele Nachrichten über Instagram? Liest du die? Denn ich kann wetten, nach jedem Spieltag sind da mindestens 20 bis 50 einfach Beschimpfungen, wie kacke diese Entscheidung war. Und dass du den Elfer, den sie eigentlich hätten haben müssen, dass du den nicht gepfiffen hast.
Ja, ich jetzt muss ich gucken, inwieweit ich mich ja selber beweihräucher. Ja?
Ja.
Wow. Ja, okay.
Das ist schon mal gut, dass du es so einleitest. Jetzt kannst du alles Positive sagen.
Es kommt nicht mehr so häufig vor bei mir,
okay,
dass ich so beschimpft werde. Das hat mehrere Gründe. Das ist der eine Grund, kann sein, dass ich momentan ganz anständig pfeife. Der zweite Grund kann sein, dass ich mir ein Image aufgebaut habe, in dem ich vielleicht eher positiv als negativ gesehen werde. Und das kann daran liegen, dass ich sehr transparent bin und Sachen versuche zu erklären, wenn ich auch mal was falsch mache.
Ja.
Das so.
Oder von dem weiß man, der antwortet sowieso nie.
Genau. Oder so. Ja. Andererseits gab es schon ganz häufig Phasen auch, wo ich in der Tat ganz, ganz viele Nachrichten genau von dieser Art voll besuche. Und in letzter Zeit natürlich gab es auch immer mal wieder Nachrichten. Aber nicht mehr in der Masse.
Okay.
Also nicht mehr in der Masse. Und ich habe ein Monitoring, also jemand für mich guckt auch, wenn es denn ganz üble Sachen sind. Und du kannst nicht alles, erstmal habe ich die Zeit gar nicht dafür, alles zu lesen. Es geht gar nicht, aber noch mit anderen Sachen zu tun im Leben. Aber ich habe mir immer gesagt, die positiven Dinge, die merke ich mir.
Ja, das ist gut. Wer macht das Monitoring für dich?
Da habe ich...
Musst du jemanden beschäftigen,
ja,
aber auch.
Ja, mehr, also,
und bezahlen
dafür. Ja, genau.
Okay, alles klar.
Ja.
Ja, das ist aber auch clever. Ja.
Ja. Also wenn man sich in dem Bereich Social Media und in dem Bereich aufhält und das macht und das irgendwie auch gut machen möchte, dann braucht man auch ein bisschen Hilfe, wenn man selber keinen Plan hat. Ich mache aber viel selber.
Wie vielen Fußballern folgst du bei Instagram?
Oh, nicht so vielen. Weiß ich gar nicht genau. Okay. Ehemaligen vor allem eher mehr als aktuell.
Okay.
Ja, genau.
Welchem ehemaligen?
Fabian Klos.
Fabian Klos?
Ja.
Okay.
Zum Beispiel.
Was macht der so online?
Also was? Ja, der ist ja Sky-Experte.
Ja. Achso, Fabian Klos, ja.
Ja, genau. Ja. Ehemaliger Arminia Bielefeld-Spieler, mhm, hat letztens auch sehr extreme Lobtirade auf mich losgelassen, muss ich sagen. Insofern, das ist ein feiner Kerl, ich mag ihn sehr gerne. Aber ich weiß manchmal gar nicht, also manchmal, ich folge gar nicht so vielen. Ich glaube insgesamt nur 250 Leuten oder so. Mhm. Ja.
Ist Ronaldo dabei?
Nein.
Spielt er noch, ja, ne?
Also, ja, ich glaube,
oh,
ja.
Oh, der spielt ja noch.
Ja.
Wie ist es eigentlich gerade in Sachen Fußball-WM? Da wollte man ja für Ronaldo eventuell eine kleine Extrawurst machen. Eigentlich wäre er gesperrt für gewisse Spiele. Mhm. Jetzt überlegt man das aber irgendwie so zu deichseln, dass er trotzdem spielen kann, wovon natürlich das ganze Turnier etwas hat. Und alle wollen ihn ja auch spielen.
Klar.
Schwierige Sache oder einfache Sache im Prinzip? Regeln sind Regeln.
Regeln sind Regeln und ich muss gar nicht, ich bin im Detail nicht so drin, was
ja, ich weiß auch nicht, was aktuell
es
da
genau
ist.
Da geht, ja. Deswegen kann ich ja gar nicht so viel, okay, zu sagen, aber es geht um Gleichbehandlung,
ja,
am Ende.
So, oh, zu Regeln kommen wir auch gleich noch.
Ja,
oh ja, Regeln, das ist eine schöne Sache. Aber man könnte doch so vieles anders machen. Oder aber auch nicht.
Oder auch nicht.
Ja, und bald kannst du einfach auch sagen, was du denkst.
Ja, stimmt. Mache ich meistens jetzt ja auch schon.
Ja, ja. So, wir haben noch ein paar Entweder-Oder-Fragen.
Ja.
Ja, sollte ja ganz kurz werden, weißt du?
Ja, stimmt, eben.
So, immer korrekt entscheiden oder einmal legendär falsch, aber viral gehen.
Nee. Nee, da bin ich wirklich bei immer richtig entscheiden.
Ja. So, ein Spieler gibt ehrlich zu, dass er gefoult hat, was ja schon mal ganz krass ist.
Mhm.
Trotzdem Karte zeigen oder Fairness belohnen?
Man kann auf die gelbe Karte verzichten, wenn ich meinen Fehler eingestehe. Das ist möglich. Wir haben vor kurzem auch eine Situation gehabt von Michael Gregoric beim HSV, Dennis Eitingen gepfiffen. Der hat einen Foul gesehen, hat dann den Spieler befragt, weil er sich nicht sicher war, weil er im selben Moment, wo er gepfiffen hat, gedacht, da irgendwas stimmt hier nicht. Und da ist der Gregoric ausgerutscht und ist dem Vieira auf den Fuß gestiegen. Das wäre eigentlich ein Freistoß 17 Meter vom Tor für Augsburg gewesen. Da wurde der Spieler befragt und der hat dann zugegeben, dass er selber gefoult hat, dass er ausgerutscht ist und dem anderen auf den Fuß gestiegen ist. Insofern wird das dann natürlich auch mit Einträgen im Spielbericht und Fairness-Inhalten belohnt. Und das auch zu Recht.
Okay, also keine gelbe Karte.
Nein.
Toll. So, du merkst, du hast gerade eine krasse Fehlentscheidung getroffen. Bei der nächsten Szene ausgleichen oder konsequent bleiben?
Konsequent bleiben.
Okay, aber ich habe auch schon anderes gehört. Ich hab einmal mit Felix Brüch gesprochen,
ja,
und der hat dann aber auch gesagt, wenn da eine Fehlentscheidung ist, dann kann man da, man hat schon einen Spielraum und wenn man da eigentlich eine gelbe gegeben hätte, kann man sagen, ich verzichte jetzt, um so ein bisschen die Fehlentscheidung auszugleichen.
Ja, wir reden, also ich sage ja immer so, man kann das, ich weiß, was er meint, aber da muss ich jetzt sauber und korrekt bleiben, weil das ganz extrem wichtig für mich ist. Denn wenn ich einen Fehler nochmal mache, mache ich zwei Fehler.
Mhm, okay.
So, das heißt also, das bringt mir selber gar nichts. Das heißt, wenn ich einmal daneben gelegen habe, dann lege ich mit Absicht nicht nochmal, weil das wäre die sogenannte Konzessionsentscheidung. Und ja, da wäre ich mit aller Macht vor solchen, okay, Aussagen. Das ist für mich so überhaupt gar kein Thema.
Nee, wobei das jetzt auch so extrem ist. Wir reden ja nicht von einer Fehlentscheidung. Man hat ja auch Spielraum.
Genau, und das ist der zweite Punkt, auf den ich jetzt kommen würde. Das ist das sogenannte Ermessen. Fußball lebt von einem großen Ermessen. Diese Schwarz-Weiß-Bereiche sind ganz, ganz klein. Jetzt zeige ich mit meinem Finger so Schwarz-Weiß-Bereiche und in der Mitte ist das Ermessen. Und wenn ich in der Möglichkeit des Ermessens habe, ohne die Regel zu brechen, ja, sondern einfach nur zu dehnen, eine Balance herzustellen, dann nutze ich die natürlich als Schiedsrichter, sowohl für mich als auch fürs Spiel.
Ja. Und letzte Entweder-Oder-Entscheidung, ja, ist ja auch schön, wenn man nicht so viel entscheiden muss. Ja, merkst du, dass die Entscheidung, so geht es mir, im Alter immer schwerer fallen? Ich rede nicht von auf dem Platz, ich rede von privat. Wieso? Nein. Ah, okay, du zögerst, das ist gut.
Nee, das ist gut. Nee. Also es gibt manche Entscheidungen, die sind mir schon immer schwer gefallen, ob jetzt Pizza oder Pasta für die Kinder.
Ach echt? Aber frag doch die Kinder.
Ja, oder die Frau.
Was ist das für ein Haushalt bei euch? Was ist das für ein autoritärer Erziehungsstil?
Ja, ist Wahnsinn, oder?
Lass doch die Kinder entscheiden.
Ja.
Okay, komm, hier, letzte Entscheidung, entweder oder. Kabine ohne Kaffee oder Spiel ohne VAR? Oh, interessant, wie lange du für diese Antwort brauchst.
Also Spiel ohne Kaffee geht gar nicht, weil ich bin Kaffee-Junkie. Also okay, ich bin Kaffee-Liebhaber, definitiv. Das muss ich so beantworten.
Ja.
Und Spiel ohne VAR, ja und nein. Tut manchmal gut ohne, wie in der dritten Liga, muss ich sagen. Okay. Aber wenn du daneben liegst und alle haben es gesehen, dann brauche ich den zwingend.
Ja. Also auch du bist da echt manchmal dankbar dafür, dass es den gab, oder? Oder gibt.
Ich bin total dankbar, dass es den gibt, weil natürlich haben wir eine Riesendiskussion gerade mit dem Videoassistenten und alle reden von Abschaffen und ist doof und ich kann das schon verstehen. Ich habe ein Spiel gepfiffen letztens, da habe ich meine Frau mal mitgenommen, das passiert nicht so häufig und das war beim Spiel in Bielefeld gegen Paderborn und die Paderborner haben Tor geschossen und dann habe ich das wegen Abseits aberkannt und meine Frau hat nur gesagt, sie hat dann in den Block der Paderborner Fans geguckt und die haben das Tor geschossen und dann gibt es diese erste pure Freude.
Oh Gott, ja.
Und das kannst du wahrscheinlich als Fan auch nachvollziehen.
Ja.
Es gibt diese erste pure Freude, die kommt einfach so. Und die wird dir weggenommen.
Das ist brutal. Es ist
die wird dir weggenommen. Und als Fußballfan und als Fußballsympathisant sage ich, das ist totale Kacke.
Ja.
Aber im Sinne des Sports, der Gerechtigkeit, ist es so, wie es ist. Und es ist auch gut so, weil der Fußball ist so schnell geworden. Es gibt so viele Kameras, jeder weiß es besser. Und natürlich gibt es auch mit dem Videoassistenten immer wieder Diskussionspotenzial, aber diese ganz harten Dinge, die werden weggenommen und das ist auch gut so.
Bringt das Pfeifen heute mehr Spaß als vor 10 Jahren oder ein Tick weniger?
Das ist also anders.
Pfeifen ist geil, das ist klar, das war auch vor 10 Jahren super und das ist auch jetzt super.
Ich weiß, was du meinst.
Aber
alles hat seine Zeit.
Ja.
Auch vielleicht ein Grund, weswegen ich aufhöre. Alles hat seine Zeit, alles hat seinen Rahmen, wo man sich wohlgefühlt hat und das ändert sich und es kommen andere Charaktere, es kommen andere Aspekte im Fußball dazu und vielleicht hat alles seine Zeit. Ich habe alles miterlebt. Also ich habe von der Holzfahne, ja wirklich von der Holzfahne als Assistent, mit noch wirklich gucken, ob der Assistent die Fahne hebt, mit einem Piepsystem, wo er dann gepiept hat. Dann konnte ich mich auf den Zweikampf fokussieren, habe dann gemerkt, er piept, er war wahrscheinlich abseits. Dann kam das Headset als nächstes. Nach dem Headset kam die Goal-Line-Technology. Nach der Goal-Line-Technology kam dann der Videoassistent. Dann kam die Refcam. Also wir haben im Endeffekt alles, ich habe alle Stufen miterlebt. Jetzt, ich weiß nicht, wo das noch hingeht, muss ich sagen, ob wir irgendwann voll elektrisch unterwegs sind, aber ja.
Es ist trotzdem immer auch ein bisschen besser geworden?
Besser ist ein falscher Ausdruck. Es ist anders geworden.
Ja.
Mir bringt Pfeifen immer noch Spaß. Also ich liebe es, Entscheidungen zu treffen, auf dem Platz zu stehen, zu kommunizieren, dafür zu sorgen, dass das ein gutes Fußballspiel wird. Ich liebe das unfassbar.
Ja.
Aber das Drumherum ist so viel mehr geworden und die Voraussetzung für alles ist so viel mehr geworden, dass es manchmal auch anstrengend ist. Mhm. Es ist Stress und der Druck erhöht sich ganz häufig mittlerweile nach dem Spiel, nicht während des Spiels. Auch jetzt werde ich aber während des Spiels mit einer Live-Fehlentscheidung konfrontiert. Ich entscheide auf Strafstoß, dann werde ich live damit konfrontiert durch ein Videoassistenten, das war falsch. Ich kriege sofort ein Live-Feedback, dass ich was falsch gemacht habe und jeder weiß es und jeder sieht es. Mhm. Damit musst du umgehen können.
Ja.
Dann musst du rausgehen, musst es dir angucken, musst es nochmal entscheiden. Dann musst du es live announcen, also allen noch sagen, was du da eigentlich jetzt auch falsch gemacht hast.
Ja.
Das ist Stress und Druck. Aber am Ende, nach dem Spiel, durch Aussagen vereinsoffizieller Spieler, von mir selber, von Fans. Dadurch entsteht Druck. Und darauf kann ich mittlerweile auch gut verzichten.
Was denkst du in dem Augenblick, wo du rausgehst an den Bildschirm, um eine VAR-Entscheidung zu überprüfen? Also, was geht dir in diesen 10 Sekunden, die du brauchst, bis zu dem Bildschirm? Was
manchmal
geht dir durch den
Kopf? Patrick, vielleicht war es das doch richtig, was du da gemacht hast. Vielleicht hat er doch nicht so richtig dahin geguckt oder so. Und ich denke manchmal, okay, zeig mir mal ein Bild. Vielleicht habe ich ja doch richtig entschieden, weil du willst immer richtig entscheiden. Der Perfektionismus im Schiedsrichterwesen bei Schiedsrichtern ist zu 100% ausgeprägt. Und ich will keine Fehlentscheidung treffen. Ich will es nicht. Ich will alles auf dem Platz richtig entscheiden. Dafür bin ich angetreten, Schiedsrichter zu werden.
Also ist man auch dankbar dafür, dass man jetzt gerade korrigiert wurde.
Genau. Und auf der anderen Seite bist du aber auch dankbar, weil du dann sagst, okay, ich habe zwar falsch entschieden, aber die ist eine Instanz, die hilft mir am Ende die richtige Entscheidung im Sinne des Fußballs zu treffen. Und das ist auch gut. Ich versuche komplett alles auszublenden, mich nur auf die Bilder zu konzentrieren und eine zweite Entscheidung zu treffen.
Kriegst du sofort aufs Ohr vom VAR, das war wahrscheinlich eine falsche Entscheidung?
Nee, erstmal sagt er, wir prüfen.
Okay, wir prüfen. Und dann vergeht
so,
erstmal Zeit.
Und dann vergeht Zeit und dann kommt ein erstes Feedback und dann entweder ist es relativ schnell da.
Und du weißt auch schon, was die sagen. Also die haben eine Meinung im Keller.
Ja, die haben eine.
Die teilen sie mir auch schon mit.
Also
du bist
ganz
also
genau.
schon sozusagen beeinflusst in dem Augenblick, wo du an den Bildschirm gehst.
Ja, weil es wird vorgeschlagen, an den Bildschirm zu gehen, nur dann, wenn man offensichtlich daneben gelegen hat. Ja, also ist das eigentlich die Grundvoraussetzung, bis man überhaupt rausgeschickt wird. Es ist aber nur eine Empfehlung, weil ich der Entscheider bin, der am Ende sagt, ich mache so oder ich mache es nicht so.
Ja.
Ich habe auch schon eine Situation auch in dieser Saison gehabt, in Gladbach, da wurde ich nach draußen geschickt, da war es für den Videoassistenten ein klares Foul, für mich aber nicht, weil ich die Warnung auf dem Platz hat sich auch dann immer noch mit den Bildern gedeckt und ich bin bei meiner Entscheidung geblieben.
Okay.
Das passiert auch nicht so häufig, aber das war für mich in dem Moment auch an den Bildern so, wie ich es wahrgenommen habe auf dem Platz und bin dann dabei geblieben.
Was
das
hat der DFB-Schiri-Beobachter dann zu der Szene gesagt?
Es war von mir richtig beurteilt.
Okay, denn ihr
aber
setzt
das kann immer passieren.
Ihr setzt euch ja direkt danach zusammen, ne?
Ja, wir setzen uns direkt, also man muss sich das so vorstellen, wir haben ein Coaching-System, also es gibt einen Coach und einen Beobachter. Manchmal ist der Coach auch der Beobachter gleichzeitig. Okay, das heißt also, das Coaching-Gespräch findet dann erst nach dem Spiel später statt. In der Kabine findet danach ein Beobachtergespräch statt, eine Viertelstunde, erstes Live-Feedback vom Beobachter über das, was er weiß. Und danach muss er sich eh noch die Videoszenen angucken, was passiert ist für die Detailarbeit. Und dann findet noch ein weiteres Gespräch statt mit der Beobachtung, die wir dann erhalten.
Ja.
So läuft das Ganze ab, ja.
Man wird ganz schön kontrolliert, ne? Als Schiedsrichter.
Ich kriege jedes Wochenende eine komplette Persönlichkeitsanalyse. Jedes Wochenende werde ich komplett auseinandergenommen von allen, weil mich alle beurteilen. Es beurteilen mich die Medien, es beurteilen mich die Zuschauer. Es beurteilen mich die Vereinsoffiziellen, es beurteilt mich offiziell der Schiedsrichterbeobachter, es beurteilt mich offiziell die sportliche Leitung, die ja für uns Schiedsrichter zuständig ist, es beurteilen mich alle.
Der Kicker?
Und der Kicker, ja, als Medium, ne, klar. Also jeder beurteilt dich und gibt dir im Endeffekt ein Feedback zu deiner Performance ab.
Da muss man ganz schön was abkönnen, ne? Da muss man ganz schön sich so eine Rüstung auch aufbauen, aber das bringt dann auch die Erfahrung, man wächst rein.
Man wächst rein, definitiv. Man wächst mit der Aufgabe und das ist das Schöne im Schiedsrichterwesen, du wirst nicht gleich hineingeworfen, sondern du wächst im Endeffekt von Liga zu Liga und kannst dich dann adaptieren und manchmal muss man auch ganz ehrlich sein, ist dann für einige auch Schluss.
Boah, der war grottenfalsch, der springt komplett ab. Muss dein Training nochmal machen, Nico, ne?
Du hast natürlich ganz unten angefangen.
Ja.
Ich glaube, Kreisklasse, erstes Spiel, oder?
Über Jugend.
Also Jugend und so weiter. Aber da, wo es interessant wird, das ist ja ab Kreisklasse, oder?
Männerfußball oder meinst du jetzt?
Männerfußball.
Ja, genau, also für mich jetzt als Mann.
Ja. Welche Erinnerung hast du an das allererste Spiel, Kreisklasse?
Krasse Erinnerung. Mein erstes Spiel in der Kreisklasse war Fenerbahce Hamburg gegen Kurdistan. Also ich habe im Endeffekt Türken gegen Kurden gepfiffen in Hamburg-Hamm auf dem Grandplatz. Beobachter, mein damaliger Förderer Uwe Albert. Und im Hinspiel gab es so ein paar leichte Messerproblematiken wohl, dass also da zwei, drei Polizei, Peter Wagen schon in Hamburg, sag mal Peter Wagen, ne?
Ja, Peter Wagen ist in Hamburg,
dort standen und das war mein erstes Kreisklassenspiel, dass ich wirklich gut gepfiffen habe, außer einem Regelverstoß, aber das war egal, weil ich das Spiel gut geleitet habe.
Ja.
Zwar irgendwie einen Fehler gemacht mit Spielfortsetzung, aber das war nicht so schlimm, aber das war mein erstes Kreisklassenspiel.
Okay, das vergisst man natürlich
nicht. Nee, das vergisst man nicht. Das war schon crazy.
Das vergisst man nicht. Du hast vorhin, erwähnt, 15 Milliarden Mal Rückschläge erlitten während dieser ganzen Jahre. Mhm. Und wir blicken jetzt heute ein bisschen zurück auf diese ganze Karriere. Mhm. Dazu gehören dann eben auch Phasen, da wird man zurückgestuft. Da stellt man sich selber dann in Frage.
Mhm.
Was war die härteste Situation für dich, aus der du dich dann aber auch wieder hast hocharbeiten können bis zur international pfeifen.
Ja, also man muss schon sagen, bin einer der wenigen, weil so oft gibt es das nicht, dass ich in der Tat abgestiegen bin. Also ich bin 2003 in die damalige Regionalliga aufgestiegen als 23-Jähriger. Das war also dann die damalige dritte Liga, die Regionalliga Nord, und als Assistent in die zweite Bundesliga gekommen. Damit bist du automatisch auf der sogenannten DFB-Liste, kriegst das Wappen und bist dann auf der DFB-Liste geführt. Das ist also der Beginn der DFB-Karriere-Laufbahn. Ja. So, und hab dann ein Jahr lang in der Regionalliga gepfiffen und bin nach diesem einen Jahr wieder abgestiegen. Bin aber als Assistent in der zweiten Liga geblieben.
Warum abgestiegen?
Weil ich zu schlechte Leistung gebracht habe, okay, auf dem Papier. Mhm. Ja, jetzt muss man sagen, das ist ja immer eine Art und Weise, jeder empfindet Gerechtigkeit, die anders hätte man sagen können, ja, okay, das ist erst in der zweiten Liga, das ist 23, lassen wir vielleicht ein zweites Jahr drin. So, egal, ich bin abgestiegen.
Runter wieder.
Wieder runter in die Oberliga und da in die A-Jugend-Bundesliga, die gegründet wurde. Im selben Jahr 2003 wurde die A-Jugend-Bundesliga gegründet und dann habe ich dann 4 Jahre lang in der A-Jugend-Bundesliga und in der Oberliga gepfiffen. Bin dann 2007 wieder in die Regionalliga aufgestiegen, 2008 in die neu gegründete dritte Liga aufgestiegen und 2009 in die zweite Liga aufgestiegen. Ich bin dann jedes Jahr aufgestiegen. 7, 8, 9. Jedes Jahr eine Liga höher aufgestiegen und war dann in der zweiten Liga. Und dieser Rückschlag, kann man jetzt sagen, hat mir geholfen, hat mir nicht geholfen, weiß ich nicht.
Okay.
Weiß ich nicht. Das war Kacke, abzusteigen.
Ist man angreifbar? Weil die Spieler, die du jetzt pfeifst in der kommenden Saison, die wissen, hey, der ist runtergestuft worden.
Nee, das wissen die nicht mehr.
Ah, das wissen die nicht mehr.
Das ist 2003 gewesen.
Nein, nicht jetzt wissen sie das. Aber damals wussten sie vielleicht,
ach so,
der pfeift jetzt wieder
du
bei
ach
uns.
So, ja.
Eine niedriger, ja, weil der ist abgestiegen.
Wenn man so präsent war zur damaligen Zeit, dass man
okay
das mitbekommen hat.
Aber
das glaube ich eher nicht so. Also insofern, aber nichtsdestotrotz, in der heutigen Zeit, wenn das so wäre, sieht das anders aus. Wenn ein Schiedsrichter aus der Bundesliga absteigt und dann in der zweiten Liga pfeift, dann wissen die das schon. So, ob das dann an deiner Reputation nagt oder ob du selber an dir nagst, natürlich ist ein Abstieg Kacke. Also das ist total, das steht außer Frage.
Ja.
Aber je jünger man ist und absteigt und die Möglichkeit hat, noch aufzusteigen, wichtig finde ich immer nur, dass das System dich auch wieder aufsteigen lassen muss.
Okay.
Wenn du auch mal absteigst, das ja darf mir auch passieren, weil eine Mannschaft steigt auch mal ab, darf auch wieder aufsteigen. Wenn du jetzt am Ende deiner Karriere bist, ja, und irgendwie man sagt, okay, da hat das 3 Serien irgendwie, das war nicht so gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wieder aufsteigst, relativ gering. Aber wenn du in jungen, ja, Jahren einmal absteigst, warum auch immer.
Ja. Solange, wie du das Ganze machst, muss ich ja wirklich feststellen, du hast eigentlich in deinem Leben noch nie wirklich Wochenende gehabt, oder?
Nee, noch nie.
Also, dass diese Qualität eines Wochenendes, die kennst du
nicht. Nein, die kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne ich nicht. Und das ist natürlich auch ein großes Lob an meine Familie, ja, dass sie das so über Jahre mitgemacht haben. Wobei die damit aufgewachsen sind und mitgewachsen sind. Ne? So, und dann musst du dir immer versuchen, Freiräume zu binden. Und dann, dieser Fußball ist ja trotzdem präsent. Das ist ja auch meine Schwierigkeit. Denn wenn du ein Freitagsspiel hast und kommst Samstag wieder, guckst du Samstag trotzdem Bundesliga. Ja, also das ist schon, also da muss man schon, da hat man schon.
Deine Frau ist aber Fußballfan mittlerweile,
nee,
auch. Gar nicht?
Nein.
Oh Gott.
Nein.
Weil du sie mit ins Stadion neulich genommen hast.
Und ja, die, ja, Hoffnung, die darf jetzt auch mal gucken, wo ich so rumtouren. Ne? Also man muss ja auch Folgendes sagen, wir als Schiedsrichter machen das selten bis nie, weil das ein Job ist. Ich nehme ja meine Frau nicht mit zur Arbeit, also bei der Polizei, das ist ein Job. Und natürlich nehmen Spieler die Frauen mit, oder, aber ich bin keinem Verein zugeordnet. Das heißt, ich kann nicht einfach zum Verein gehen und sagen, gib mal 20 Karten oder gib mal 3 Karten. Das ist ja, ich gehöre nicht zum Verein. Ich bin unparteiisch. Und wenn, dann kaufe ich eine Karte oder versuche es zu organisieren, dass ich sie kaufen kann. Aber ich habe mir jetzt gesagt, so die letzten Spiele, da möchte ich meine Familie ab und zu mal mitnehmen.
Ja.
Als ich jetzt in Stuttgart war, war meine Tochter mit dabei, also die 20-Jährige, und versuche jetzt immer mal jemanden mitzunehmen, dass sie einfach auch dieses Gefühl, dieses einfach mal miterleben, und es ist auch ein tolles Gefühl, ins Stadion zu gehen. Also das ist ja eine schöne Sache, und das möchte ich denen jetzt ermöglichen, weil man, wenn man seine Familie mit ins Stadion, gerade wenn es geht ja um viel, und man möchte komplett frei sein. Man möchte nirgendwo anders irgendwas haben, worüber man nachdenken muss, weil man muss frei sein für das Spiel. Es geht um die Spielleitung, es geht um das Spiel. Jeder hat ein Anrecht auf die bestmögliche Leistung von mir.
Ja.
Das versuchst du im Kopf frei sein. Und wenn du dir dann Gedanken darüber machst, ob die ja richtig sitzen, dann ist Kacke.
Du hast aber auch manches Wochenende durchaus zweimal gepfiffen, oder? Freitag und Sonntag oder so?
Nein, ganz,
ach,
ganz
das, nie.
Das passiert eigentlich gar nicht. Eigentlich hast du ein Spiel am Wochenende. Als Videoassistent hast du mal 2 Einsätze, ja, Freitag und Samstag oder Samstag und Sonntag. Das passiert uns auch relativ häufig.
Ja.
Aber als auf dem Platz, nee. Ich habe einmal, weiß ich, habe ich am Samstag und am Montag im Pokal in der ersten Runde gepfiffen. Bin ich auch wieder aus einer Verletzung mit dem linken Knie gekommen, 2018, 19, und habe dann Bremen gegen Delmenhorst, glaube ich, gepfiffen. Derby im Weserstadion, also eigentlich Delmenhorst Kickers gegen Bremen. Das war auf dem Samstag und haben einen Anruf bekommen am Sonntag, dass Bastian irgendwie verletzt war, Bastian Dankert. Und dann habe ich Cottbus gegen Bayern am Montag auch noch gepfiffen. Und das war das einzige Mal, wo ich mich erinnere, dass ich zwei Spiele innerhalb von zwei Tagen als Schiedsrichter hatte. Sonst eigentlich nie.
Und dann kollidiert natürlich dieser Job des Schiedsrichterseins auch mal mit deinem regulären Broterwerbsjob bei der Polizei. Ja. Da ist ja nicht so, dass die darauf warten, ach, du pfeifst wieder, komm, dann planen wir hier mal wieder alles um und du bekommst ja auch erst in der Woche Bescheid. Ich glaube, wann bekommt ihr Bescheid? Mittwochs oder dienstags?
Also es kommt immer drauf an. Also zum Ende der Saison bekommen wir am Montag Bescheid für das Wochenende drauf.
Okay.
Die Öffentlichkeit, was ist denn am Mittwoch? Die Öffentlichkeit weiß es immer Mittwoch für das Wochenende und regulär am Anfang der Saison wissen wir es ungefähr 9 bis 10 Tage vorher.
Okay, alles klar.
Genau, ist da trotzdem kurzfristig, ne? Ist ja nicht so, aber trotzdem musst du, also wenn du jetzt in der Bereitschaftspolizei bist oder wo du Wochenenddienst hast, oder das funktioniert natürlich nicht, ne? Also du musst dich irgendwie freischaufeln.
Was war für dich das stressigste Wochenende, weil du sowohl einen Job als Schiri hattest, als aber auch noch Schicht bei der Polizei?
Ja.
Denn ich gehe nicht davon aus, dass du permanent Extrawürste bekommen hast und dass du von Wochenenddiensten befreit wirst von allen oder aber auch von Nachtschichten.
Ich habe ständig in der Bereitschaftspolizei und an der Wache, ich war ja von 2003 bis 2011 in der Hamburger Bereitschaftspolizei, habe 2008 dann mit Beginn der Bundesliga-Assistentenlaufbahn bin ich in Teilzeit gegangen, weil es dann natürlich auch noch einfacher ist, logischerweise dann auch frei zu bekommen. Und trotzdem gibt es gewisse Stärken, die man stellen muss bei der Bereitschaftspolizei. Und da habe ich mir versucht, immer irgendwie mit Kollegen das so zu drehen, dass ich dann andere Dienste übernommen habe. Ich war dann am Wochenende teilweise, bin ich von den Spielen direkt zum Nachtdienst gegangen.
Oh Gott. Direkt zur Nachtschicht.
Direkt zur Nachtschicht, ja klar. Direkt zur Nachtschicht. Und gut, man hält ein bisschen was aus, wenn man jünger ist. Also das hat man schon. Und dann habe ich auch teilweise und relativ häufig auch dann Dienste gemacht, wie Ostermontag oder Weihnachten, Silvester. Da bin ich dann Schreibwaren gefahren.
Also auch interessant. Schnell mal kurz mal Bayern München gepfiffen und dann abends auf dem Revier.
Und dann abends auf dem Revier Handfessel angelegt.
Super. Also, der Fußball verändert sich ja permanent. Für uns Fans oft nicht zum Guten. Wir wünschen uns manchmal so diese alten Zeiten zurück, als alles noch nicht so kommerzialisiert war, als Frisuren vielleicht noch nicht so die große Rolle gespielt haben oder wer sich wie darstellt. Als du nicht 7 Abos brauchtest, um ein Bundesliga-Wochenende zu erleben, das ist alles schlechter geworden für uns Fans. Die Bildqualität ist besser geworden, zugegeben, aber es ist nicht mehr unser Fußball und es stimmt auch, aber du hast ja auch vorhin gesagt, es hat eben alles seine Zeit.
Genau.
Es wird nicht mehr so wie früher.
Ja.
Vielleicht wird der Frauenfußball mal so, wie der Männerfußball früher mal war. Das ist ein bisschen die Hoffnung. Aber egal. Und dennoch haben wir auch so ganz oft das Gefühl, kann man nicht ein paar Dinge nochmal anders regeln, um vielleicht das Spiel sogar für die Zukunft noch wieder etwas attraktiver zu machen?
Mhm.
Weißt du, und jetzt komme ich zu dir, weil du entscheidest darüber.
Ja.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich verstehe nicht, warum, wenn jemand im Strafraum am Trikot gehalten wird, warum das nicht ein automatischer Strafstoß ist. Warum darf überhaupt an Trikots gezogen werden? Wäre es nicht so einfach? Und diese Regelverstoß kann man sofort sehen. Ja, Trikot kaputt, Trikot wird in die Länge gezogen, das siehst du.
Ja. Ja.
Warum kann man da nicht sofort sagen, sobald einer am Trikot angefasst wird, vorbei. Nee, das ist eine gelbe Karte, Foul, Freistoß, was auch immer.
Ja, könnte man.
Ja, warum macht man das nicht? Ja,
weil es regeltechnisch das sogenannte Ermessen ist.
Ja, aber da
es gibt
aber,
ja das,
aber
das, da das, wäre, das gilt, das ist dann die Regel sogar. 12 und das ist das sogenannte unsportliche Betragen.
Ja,
da gehört auch das Handspiel dazu, Foulspiel.
Ja.
Foulspiel gehört auch Trikotziehen dazu. Mhm. Und im Fußball gibt es eine gewisse Art von Zweikampfhärte.
Ja.
So, und das Positionsgerangel, dazu gehört auch das Festhalten am Trikot.
Aber es ginge doch auch ohne.
Richtig. Es ging auch ohne.
Nur mit angelegter Schulter.
Jetzt will ich dir einfach nur mal erklären, wie es gerade ist. Ja, so, und das sogenannte Positionsgerangel mit einem statischen Trikot halten. Statischen. Also das heißt, wir sind nebeneinander und jeder hält den anderen am Trikot. Mhm. Kann ja auch sein, dass beide halten. Was machst du dann übrigens?
Ja.
Na, so, das ist ganz häufig der Fall, dass beide halten. Der Stürmer hält nach hinten und der Verteidiger von vorne hält ihn vorne.
Beide
so.
Vom Platz stellen.
Und beide vom Platz mit Rot weg.
Genau,
hast du mehr Platz auf dem. Wunderbar. So, also es gibt das sogenannte Positionsgerangel. Jetzt ist es so, Ursache und Wirkung. Ne? Also es muss eine Wirkung erzielt werden. Das heißt also, wenn ich das Trikot, man sieht es dann deutlich spannend nach hinten ziehen und der Spieler kann dadurch, Stürmer, Abwehrspieler kann dadurch nicht weiterlaufen. Dann ist es immer ein Foulspiel, auch mit einer gelben Karte, ja, weil es eine Unsportlichkeit darstellt, am Trikot zu ziehen. Und dann ist es eine gelbe Karte. Bin ich jetzt aber statisch, beide halten, es ist nur ein leichtes Ziehen, dann will man aufgrund des minimalen Impulses nicht eine große Entscheidung treffen wie ein Strafstoß. Und das ist im Regelwerk abgedeckt und das ist das sogenannte Ermessen. Jetzt, wenn man aber natürlich, wie du sagst, man könnte das gleiche auch mit Handspiel machen. Immer wenn der Ball an der Hand ist, egal ob angelehnt oder nicht angelehnt.
Aber da kann man ja nichts für, aber es ist keine aktive Handlung im Gegensatz zum Trikotziehen.
Definitiv. Ich sage nur, dass man ganz vieles faktisch bemessen lassen kann im Fußball. Aber dann veränderst du den Sport.
Ich weiß, man will auch die Kampfschweine im Strafraum haben. Ne?
Richtig, ganz genau. Das macht ja, und deswegen geht man ja ins Fußballstadion. Ja. Und wenn man immer mehr reglementiert und immer mehr faktisch schwarz-weiß macht im Fußball, dann wirst du noch mehr sagen, das ist nicht mehr mein Fußball.
Ja. Du bist auf jeden Fall einer, der gerne auch mal outside the box denkt. Mhm. Ja. Und jetzt kannst du es dir auch leisten. Manchmal hast du es vielleicht auch schon gemacht. Hast du gerade angedeutet. Was wären für dich 2, 3 Änderungen, über die man mal nachdenken sollte, weil sie vielleicht auch das Spiel noch attraktiver machen können?
Also interessanterweise habe ich vor 3 Jahren in der FAZ mit den Handballschiedsrichtern Tönnies und Schulze ein Interview gegeben. Hm. Und da habe ich 4 Dinge gesagt, ohne dass ich gesagt hätte, sie sollen geändert werden. Und die wurden dann in der ganzen Welt publiziert als Regeländerung. Einiges ist davon auch schon eingetreten.
Okay. Wie?
Im Sinne von das Mobbing of the Referee, dieser Kapitänsdialog. Also das heißt, dass ne, sowas zum Beispiel, das wurde schon geändert. Wobei ich
ganz und funktioniert, gell? Alle funktioniert, damit relativ happy, sogar die Spieler. Irgendwie.
Sogar die Spieler, wobei ich auch sagen muss, das heißt nicht, dass du mit anderen nicht mehr sprechen darfst. Ne? Das haben einige missverstanden. Ne? Darum geht es nicht. Ne? So,
aber es geht um Beschwerden
von mehreren, bei du pfeifst jetzt irgendwie 17 Meter vom Tor einen Freistoß und da kommen 5 auf dich zugerannt. So, dann kommt halt nur einer. So, und die anderen kriegen halt gelb oder was auch immer. So, also so. Dann der zweite Punkt, der mir extrem wichtig ist, ist dieses das Zeitschinden. Das ist mir ein extrem wichtiger Punkt. Jetzt versucht man es ja auch zur WM mit nicht nur dieser Torwartregel, dass der Torwart den Ball 8 Sekunden hält, du zeigst es an. Das ist ja mittlerweile auch ganz, ganz neu eingeführt worden zur letzten Saison. Funktioniert auch super. Jetzt will man auch, dass bei Einwurf, und ich sage immer, alle beharren auf der Nettospielzeit. Alle. Mhm. Und ich habe schon vor Jahren gesagt, die meiste Zeit geht verloren bei Einwurf, Eckstoß, Abstoß und Freistoß. Ja. Da geht die meiste Zeit. Dann wird nochmal der Stutzen hochgekrempelt, beim Einwurf mal geguckt, da wird ein Positionsgerangel gemacht, dann beim Action wird nochmal geguckt, wann kommen die Spieler. Da geht die meiste Zeit verloren. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Zeit, um zu entspannen. Also aus Schiedsrichtersicht ist das die Zeit, wo ich mal runterfahre. Jetzt wird mir das als Schiedsrichter auch noch genommen in die Saison. Das heißt also, innerhalb von einer gewissen Sekundenanzahl muss der Einwurf ausgeführt werden. Du hast gar keine Möglichkeit mehr, dich zu positionieren. Innerhalb von einer gewissen Zeit muss der Abschluss ausgeführt werden. Und all das sind die Dinge, wo auch noch mehr Stress erzeugt wird. Die Nettospielzeit geht voran. Aber ich finde, was mich am meisten stört, ist Simulieren. Oh Gott, ja. So, es gibt ja ganz häufig auch Dinge, ich bin jetzt kein Arzt. Ja, jetzt kann ich nicht beurteilen, ist er wirklich verletzt oder nicht. Mhm. Aber manchmal bleiben Spieler liegen, dann werden sie behandelt und dann gehen sie raus und sofort laufen sie wieder rein. So. Ich habe damals gesagt, was ich gut finden würde, jeder Spieler, der behandelt wird, muss mindestens 3 Minuten draußen bleiben.
Ja.
Mhm. Weil wenn du nicht behandelt wirst und du weißt um die Regel, stehst du sofort wieder auf.
Ja.
Aber jedes Mal, wenn einer kommt, ein Arzt kommt, dann braucht es bis zum Runtergehen und draußen behandeln immer eine gewisse Zeit, bis du wieder reinkommst, wenn du was hast. Wenn du nichts hast, hast du nichts.
Gute Regel. Kommt die?
Und das kann sein, dass sie so ähnlich auch eingeführt wird. Da müsste man nochmal abwarten. Es sind ja Dinge, die nicht der DFB oder ich beeinflussen kann. Ich kann vielleicht was vorschlagen, auch öffentlich oder innerhalb von Gremien, innerhalb des DFB. Dann geht das an den Lehrwart. Der Lehrwart geht zur UEFA. Von der UEFA geht es zur FIFA und dann geht es zum IFAB, International Football Association Board. Da sitzen 8 Vertreter und die bestimmen über die Regel.
Okay.
Und dann kommen Regeländerungen im März und dann werden die umgesetzt zur neuen Saison.
Ah,
so läuft das Ganze jährlich ab. Die machen die Regeln und die machen auch das Protokoll für den Videoassistenten. Also wenn alle der Meinung sind, ihr müsst mal beim DFB was ändern in Bezug des VARs, ich kann gar nichts ändern.
Nein, nein.
Das macht alles die obergeordnete Instanz des IFAB. So läuft das Ganze regeltechnisch ab.
Warum beschließt man nicht zum Beispiel, dass beim Elfmeter der Schütze, der anläuft, dass der durchlaufen muss? denn da auch krasse Situation gerade neulich erst gesehen.
Und ich würde stoppen, zweimal ab
und wieder ab und dann bewegt sich der Torwart aber zu früh und dann muss wieder wiederholt werden.
Ja, aber also, es gibt auch dieses Reinlaufen. Du hast beim Strafstoß gibt's die häufigste Möglichkeit von Regelverstößen, weil es tausend Möglichkeiten gibt, wie du das Spiel fortsetzen kannst. Torwart zu früh, Spieler zu früh, Spieler täuscht, schießt daneben, Torwart täuscht, Torwart bewegt sich zu früh von der Linie, Spieler ist irritiert, Spieler laufen zu früh rein, wer berührt den Ball danach, von wem prampt, ich würde das ähnlich machen wie beim Penalty,
ja.
Wäre die zweite Möglichkeit, ich würde die alle beim Strafstoß in die Mittellinie stellen und ein Versuch und der ist verwirkt. Also es gibt gewisse Regeln, der Torwart muss auf der Linie bleiben, ja, und du darfst nicht antäuschen, das ist klar, dafür stehst du da, also täusche ich falsch, also ja. Antäuschen heißt ja, nur wenn ich bei der Schussabgabe, wenn das Standbein links neben dem Ball steht und ich dann verzögere, dann ist der Schuss irregulär. Ich kann aber während des Anlaufens Moves machen, Saldo machen, also übertrieben, ne? Ja. Alles machen, aber nur in der reinen Schussphase darf ich keine Verzögerung mehr machen. Das ist regeltechnisch sauber. Und der Torwart darf sich nicht von der Linie bewegen mit einem Fuß. Das kann ja bleiben. Das kann ich auch kontrollieren. Aber alle anderen Problematiken hätte ich nicht mehr.
Ja.
Das wäre zum Beispiel auch eine Idee.
Ja.
Beim Strafstoß, alle kurze Mittelkreis, ein Schuss, ohne Nachschuss, fertig. Wie beim Elfmeterschießen.
Klingt attraktiv.
Wäre noch eine Möglichkeit, ja. Genau. Und ich würde eine Zeitstrafe einführen.
Zeitstrafe finde ich auch gut, streng genommen. Wofür Zeitstrafe? Für Fouls?
Also Zeitstrafe im Endeffekt muss man sich dann überlegen, kann ich die sofort einführen? Erst wenn ich Gelb habe und dann Zeitstrafe und dann Rot bekomme. Ich würde eine Zeitstrafe eher für Unsportlichkeiten einführen.
Okay.
Meckern, solche Sachen, genau.
Tja, oder
zu früh vom Ball stellen, taktische Sachen verhindern, da würde ich eine Zeitstrafe einführen. Und dann schön 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie lange das Spiel dauert.
Schwalbe.
Ja, genau. Gab ja mal die Äußerung von Sportwissenschaftlern, dass man sagt, die Spieler werden kalt bei einer Zeitstrafe.
Okay. Okay,
ja, aber okay. Das gibt es im Football auch, da stellt man halt ein Fahrrad hin. Die Footballer setzen auf dem Fahrrad, während die draußen sind und rollen ja. Dann weiter, bleibst du, alles gut,
ja.
Kein Problem.
Ich habe neulich den Ausschnitt gesehen, du hast ihn gepostet, Christoph Kramer gibt zu in einer Fernsehsendung, hat er permanent eine Schwalbe gemacht, ja, und
ja.
Wie doof sind eigentlich die Schiedsrichter, die sind permanent drauf reingefallen bei ihm und so weiter. Aber so war das mal, jetzt war er noch stolz, ein bisschen Augenzwinkern, als Schiri muss der da doch das Messer in der Tasche auch
gehen. Ja, es ist ja nicht so, dass ich das nicht weiß. Erstens das und zweitens muss man auch nicht alles glauben, was irgendeiner sagt.
auch wieder wahr.
Ja, auch ein bisschen Show, also man weiß es nicht.
Und genau, und es war die Rede von der roten Karte für Jan Sommer, den Schiri. Er kann stehen in der Torwart damals.
Ja.
Berlin,
da haben sie mich auch mit 3 Versuch voll zu sülzen.
Berlin gegen Gladbach, genau. Und da haben sie 4er-Bauer gemacht und haben einfach dich auch noch gleichzeitig beschimpft.
Ja, klar.
Unter dem Motto, der gibt ja nicht noch eine rote Karte,
ja.
Da können wir loslegen. Und dann bist du aufgestanden im Publikum und hast gesagt, ich habe da zurückgepöbelt.
Ja, genau.
Was hast du gesagt? Weißt du das noch?
Also ich weiß in der Tat, es war auch nicht ganz so schlimm, wie er es beschrieben hat.
Nein,
ne? Also die rote Karte für Jan Sommer war sonnenklar, insofern gar nicht. Aber dann natürlich versucht man ein bisschen auf den Schütze da einzuwirken. Und gerade waren natürlich auch ein paar Charaktere noch in der Mannschaft, die das auch gut konnten. Wie Chris Kramer zum Beispiel. Aber man, ich sage ja, und das ist eben genau das auch ein weiterer Punkt. Es gibt Dinge, die dürfen auf dem Platz bleiben.
Ja.
Heute will ja jeder alle sehen. Refcam, jeder will jeden Dialog miterleben. Und das schränkt aber auch die Art und Weise der Spielführung ein und auch, dass man auf dem Platz, da fallen jetzt keine Beleidigungen, aber da kann man auch sich schon mal die Meinung etwas härter sagen und das ist auch okay.
Ja.
Ja? Aber wenn du alles aufzeichnen würdest, was man sich auf dem Platz auch mal sagt, ja, sag ich mal im sportlichen etwas härteren Miteinander, dann würden vielleicht einige sagen, wir reden hier miteinander, aber manchmal gehört es halt auch dazu.
Ja. Es ist immer toll zu hören, wie ihr auch miteinander redet, ja. Ne? Da wird ja wirklich sehr sehr leger miteinander.
Mhm.
Aber das kriegen wir ja nur mit, wenn mal so eine Doku ausgestrahlt wird. Ansonsten
genau.
Bleibt das ja schon alles unter Verschluss.
Ja.
Also das hören wir ja nicht. Wir
Nein.
sehen ein bisschen was, ab und zu mal so kleine Szenen bei der Refcam. Ist aber für dich auch keine weitere Belastung, oder? Dass man die Refcam sieht, man hat eher Verständnis für den Schiedsrichter.
Ja, man hat Verständnis, aber ich sag mal, es gibt, auch da sage ich, jeder hat seine Spielführung, jeder hat Art und Weise mit Menschen zu reden und manchmal fallen auch andere Worte und du musst schon manchmal nachdenken, was du sagst, wenn du die Refcam hast. Mhm. Nochmal, das heißt nicht, dass wir uns beleidigen gegenseitig, aber es heißt schon, man hört immer nur mich bei der Refcam.
Ach,
das darfst du nicht vergessen.
Ich war sogar gar nicht sicher, ob man es nicht nur einfach sieht, aber man hört,
es auch.
Du
auch.
Hast recht,
man hört
dich,
es auch. Aber man hört nur mich.
Absolut, nur du hast das Mikro, richtig.
Und man hört keinen Spieler. Das ist jetzt eine Einbahnstraße.
Stimmt.
Ne?
Das stimmt.
Also der kann aus 20 Metern mehr was an den Kopf knallen und dann sage ich dem was zurück, dann heißt es, wie redet der Schiedsrichter mit dem Spieler.
Ja.
Weil ich muss ja immer der deeskalierende, ruhige, zurückhaltende, ne, der, ja. Ja, der Phlegmatiker sein am Ende. Also, ja.
Patrick, du hast in deiner Karriere einen Haufen schöner Erinnerungen gesammelt an aufregende Momente, die wirst du bis an dein Lebensende wirst du mit dir rumtragen. Mhm. Was wird der Schwerpunkt deiner Arbeit sein, jetzt ab nach dem Sommer?
Das ist eine interessante Frage, denn das steht noch nicht fest.
Das ist auch schön, du hast so ausgeholt gerade. Also jetzt holt er richtig groß aus.
Ja, das steht noch nicht fest.
Es wird bei der Polizei auf jeden Fall weiter sein.
Sehr wahrscheinlich bei der Polizei. Ich kann ja nie alles in Stein meißen, weil ich das gar nicht möchte. Ne? Also, ja. Aber es wird sehr wahrscheinlich bei der Polizei weitergehen. Genau.
Du bist dann in der Präventivmaßnahmen der Polizei, Verkehrssicherheit, das ist schon seit langem dein Spezialgebiet.
Auch da weiß man nicht, ob man da weiterbleibt. Auch da das kann es sein, dass man sich verändert. In der Polizei ist alles sehr, sehr dynamisch. Ja. Das kann auch manchmal passieren.
Zuletzt waren es auf jeden Fall Lieder und Plakate als Schulwettbewerbe.
Ganz genau.
Das war so dein Ding.
Genau.
Johannes Oerding hat auch mit entschieden, auch stand mit dem Lied auf der Bühne, hat auch was gesungen, habe ich gesehen.
Ja.
Also das ist ja auch ein wahnsinnig schönes Ding, weil man mit Kindern arbeitet. Ne?
Ja, also ich muss schon sagen, um auf das Thema nochmal zurückzukommen bezüglich der Wettbewerbe und der Verkehrssicherheit für Kinder. Also ich möchte halt, dass kein Kind in Hamburg im Straßenverkehr verunfallt. Das ist so, das möchte ich nicht, ne? weil wir sollen alle gut miteinander umgehen. Ich möchte eigentlich, dass niemand verunfallt im Straßenverkehr. Mhm. Ne? Kinder haben einen besonderen Schutz verdient, logischerweise, weil sie oft nicht gesehen werden und weil vielleicht auch Fehler gemacht werden in der Verkehrserziehung, auch durch die Eltern, das muss man auch deutlich sagen. Also insofern würde ich mir wünschen, dass das nie passiert. Und deswegen ist das für mich ein großer Ansatz, auch in der Arbeit, deswegen mag ich die Arbeit auch so gerne mit Kindern, das auch näher zu bringen und auch mit meinen Möglichkeiten durch Netzwerke, durch Formate, dass das jeder mitbekommt, dass das mir sehr am Herzen liegt und dass die Thematiken gut sind. Und da ich ein großes Netzwerk habe, wir in Hamburg sind eh so ein bisschen wie im Dorf hier und man kennt sich dann bei einer gewissen Ebene schon miteinander, kennt jeder jeden und dann machen auch viele mit, wie gesagt, ob das jetzt Johannes ist oder Revolverheld oder jetzt auch, ob ich das über die Politik schaffe, dass die da einen Einfluss drauf nehmen können. Also es ist schon sehr, sehr schön und bringt mir riesen Spaß. Das ist eine Herzensangelegenheit, ja.
Du bleibst dem VD6 erhalten.
Ja, ja.
Das ist ganz schön.
Ja, genau. Verkehrsdirektion 6, sensationell. Ja, ja. Das ist Vorbereitung durch den Moderator.
Es gab ja auch schöne Bilder in deiner Karriere, dass du auch nicht nur der Spieler gibt sein Trikot her, auch du hast schon dein Schiri-Trikot hergegeben, verschenkst auch mal eine gelbe Karte. Einer wird, glaube ich, ein Freistoßspray. Als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwie, muss der das jetzt privat bezahlen oder hast du eine gewisse Ausstattung an Freistoßsprays? Wie viele stehen bei dir im Regal?
Nee, bei mir steht gar nichts im Regal. Früher musste ich die mitschleppen, die Freistoßsprays. Das war aber ein Problem, wenn du geflogen bist, dass du die, also und du mit Handgepäck gefahren bist, ging es nicht. Also die stehen mittlerweile in der Kabine und es ist so, wenn man das einmal ansetzt, das Freistoßspray, da müsste man einfach mal vielleicht irgendwann über das Thema Nachhaltigkeit nachdenken, muss ich ganz ehrlicherweise, weil das Freistoßspray wird ja benutzt und wenn du es ein- oder zweimal benutzt, dann nimmst du es nicht mehr wieder, weil du gar nicht weißt, wie voll die Flasche ist. Das heißt, du nimmst immer eine neue Flasche. Das heißt, wenn ich es benutze, dann verschenke ich es sozusagen und gebe es einfach weiter an Fans. Aber gelbe und rote Karten kaufen mir alle selber. Also ich habe mir mittlerweile, keine Ahnung, wie viele hunderte gelbe Karten, aber ich die mittlerweile alle verschenkt. Das ist unfassbar.
Was kostet denn eine gelbe Karte im Einkauf?
Ich weiß ja nicht, 30 Cent.
Großhandel?
Ich weiß nicht, das gibt einen Einkauf, wo mein gelbe und rote, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ich bestelle mir die dann. Und verschenkt die dann, weil mittlerweile ist egal, wo ich bin. Und das ist einfach auch nochmal auch so ein toller Wertschätzungsmoment, wenn du nach dem Spiel auf der Tribüne nicht ausgepfiffen wärst, sondern Applaus bekommst und alle wollen deine gelben und roten Karten haben. Ich gebe alles her, was ich habe. Ja. Außer ich hab nicht so viele Trikots. Ich musste letztens auch sagen, ich habe keine Trikots mehr, weil man ja nur einen gewissen Satz hat. Ich mache jetzt auch so eine Charity-Aktion und da versucht man das irgendwie dann da auch zu machen. Ja.
Patrick, danke dir für viele tolle Momente während deiner Karriere. Jetzt ist bald Schluss, dann gibt's Wochenenden. Da musst du alles mal mit umgehen lernen. Ja. Danke dir für
heute. Gerne.
Toi, toi, toi für die Zukunft.
Sehr gerne, vielen Dank.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Vor einem großen Sportladen hat sich eine riesige Schlange gebildet. Alle sind da, um ihr Idol zu treffen. Die Influencerin Pamela Reif. 9 Millionen Follower auf Instagram. 10 Millionen auf YouTube.
Normalerweise haben die Fans überhaupt keinen Touchpoint mit ihr, also kommst du nicht an sie ran.
Die Sportmarke Puma hat ein Event organisiert. Fans können Pamela treffen, mit ihr reden, ein Foto machen. Sie kommen sogar verkleidet. In den Sportsachen von Pamelas eigener Kollektion.
Wir haben auch 14-jährige Mädels da gehabt, bis hin zu mit 30erinnen.
Die Fans erzählen Pamela ihre persönlichen Geschichten, wie sie dank ihrer Videos abgenommen haben. Sie lassen sich ihr Kochbuch unterschreiben. Sie umarmen sie. Pamela ist ihre Freundin aus dem Internet. Aber sie ist auch jemand anderes. Sie ist Geschäftsfrau, Trendsetterin und die Spitze ihres eigenen Business-Imperiums. Ich bin Joelle Westerfeld und das ist Das Imperium Pamela Reif – Workout zur Macht. Der neue Podcast über Deutschlands erfolgreichste Sportinfluencerin.
Ja, Pamela, das ist doch hier die Hübsche, die so ein bisschen Fitnessvideos macht. Und ich denke dann immer so, if you only knew, so, ne? Was da alles hintersteckt in dem Köpfchen.
Zum ersten Mal sprechen Insider über Pamela Reifs Karriere. Was steckt hinter ihrem Erfolg? Welche Entscheidungen haben sie nach ganz oben gebracht?
Eigentlich hast du, Pamela, eigentlich auch das Zeug, eine Unternehmerin zu sein.
Ab dem 6. Mai, nur bei ARD Sounds.